jetzt, Martin Schwalb? Drehen die sich jetzt schon im Kreis bei Hand aufs Harz? Also denken sich vielleicht ein paar von euch. Folge 6, da war der doch schon mal da. Aber das war ja nur in Anführungszeichen die Sonderfolge zum Rewe Final Four. Mir war es ein Anliegen, dass Martin Schwalb, der echt eine außergewöhnliche Karriere hingelegt hat als Spieler und als Trainer, nochmal kommt und uns auch darüber nochmal eine Menge, fast 2 Stunden lang was erzählt. Schön, dass ihr dabei seid bei Hand aufs Harz, der Handball-Podcast der Liqui Moly HBL. Mein Name ist Florenz Schmidt-Sommerfeld oder kurz Schmiso, bin Handball- und Fußballkommentator bei Sky und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Herr Schwalbe und ich, wir kommentieren ja regelmäßig zusammen für Sky, so auch kürzlich wieder ein Handball-Champions-League-Spiel. Danach haben wir uns noch in Unterföhring zusammengesetzt, wurden auch ein paar Mal gestört von meinen alten Kollegen Patrick Isume und Björn Werner, werdet ihr dann hören, weil die witzigerweise im gleichen Hotel waren. Schwalbe hat ja eine Riesenkarriere. 2272 HBL-Tore, einer der besten aller Zeiten, 3 Meisterschaften als Spieler, als Trainer mit dem HSV, Meister- und Champions-League-Sieger. Er erzählt uns erstmal, wie es jetzt eigentlich gerade beim HSV läuft. Er ist ja inzwischen da als Vizepräsident wieder dabei und dann reden wir ausführlich über seine Karriere. Und ich reiße jetzt mal nur 2 Sachen an, die verdeutlichen, um was es alles geht in diesem Podcast. Olympia 1984 war Schwalbe als Spieler dabei, hat die Silbermedaille geholt, leider nicht Gold. Das beschäftigt ihn irgendwie immer noch ein bisschen, merkt man. Und geile Anekdote, wie er damals in Los Angeles dann in einem Club gefeiert hat mit der Mannschaft und dort total abgefeiert wurde, weil er eben Olympiateilnehmer war. Muss sensationell damals gewesen sein, 1984. Aber wir reden zum Beispiel auch, und das ist jetzt ein harter Bruch, über die allerschwerste Zeit in seinem Leben. Als er beim HSV seine Zeit dort als Trainer zu Ende gegangen ist, quasi zeitgleich, hat er einen ganz schweren Herzinfarkt erlitten. Und er erzählt, wie er im Bett lag, aus eigener Kraft nicht mehr hochgekommen wäre. Seine Frau hat das irgendwie instinktiv gespürt, dass da was nicht stimmt. Und dann erzählt er, wie da sein Leben gerettet wurde. Mit einer Spritze in den Hals, dann Abtransport ins Krankenhaus. Absolut krasse Geschichte. Ich finde es überragend, dass er uns da so offen mitnimmt. Über sowas habe ich ehrlich gesagt noch nie mit einem Menschen so detailliert geredet und ist vielleicht ein Fingerzeig für uns alle. Ja, genauer auf uns zu achten, rechtzeitig zum Arzt zu gehen, das ist so seine Botschaft, die Martin Schwalb ja aus seinem, dem Tod von der Schippe springen damals mitgenommen hat. Also ihr merkt, das ist teilweise eine höchst amüsante, teilweise aber auch eine ganz, ganz ernste Folge von Hand aufs Harz und ich finde genau das macht sie aus, diese Folge mit Martin Schwalb. So, wir sitzen in Unterföhring bei München in einem schmucken Hotel. Und Martin Schwalb, mein heutiger Gast, hat schlechte Laune. Schwalbe, erstmal schön, dass du da bist. Und zweitens, warum ist das so? Warum ist deine Laune getrübt?
Ja, zunächst einmal bin ich natürlich gerne hier mit dir in Unterföhring, Samstagabends. Ich mache mir ein bisschen Sorgen um deinen Seelenheil, um deine Ausgeglichenheit. Denn wir haben gerade hier die Angestellten des Hotels gefragt, ob wir einen Raum bekommen könnten für deinen Podcast Hand aufs Harz. Es war ein bisschen anders, die Geschichte, muss ich auch zugeben, weil der hat sofort gesagt, ach, das ist doch bestimmt für Hand aufs Harz, der kannte das auch noch. Das ist ja noch viel dramatischer und da bist du natürlich schon wieder 10 Zentimeter größer geworden.
Damit bin ich immer noch 3 Zentimeter kleiner als du.
Da mache ich mir ernsthaft Sorgen, dass du heute Nacht gut schlafen kannst und nicht die ganze Nacht vorm Spiegel stehst und dich selber feierst.
Genau das. Da würde mir meine Frau so schnell eine runterhauen, so schnell könnte ich gar nicht gucken.
Nein. Ja, auf jeden Fall, es war wirklich so, also nochmal für alle, die uns jetzt zuhören. Er kannte das aus dem Stegreif und hat sich sogar schon ganze Folgen reingezogen.
Kannst du gar nicht glauben, ne? Dass Hand aufs Harz wirklich in der Handballszene gehört wird.
Ich kann das schon glauben, weil es ist ja mal ein ganz anderes Format. Nur bin ich natürlich Baujahr 1963, das ist eine ganz große Katastrophe. Ja, ich bin halt wirklich schon da ein bisschen ein alter Sack und ich würde jetzt nicht so im ersten Moment auf die Idee kommen, mir einen Podcast anzuhören. Das gebe ich zu. Allerdings, wenn ich da die Information habe, dass es das gibt, dann why not, natürlich.
Wenn du mal eine lange Autofahrt hast. 1963, da gab es ja noch nicht mal die Liquimoli HBL, bin ich da richtig?
Hat ja 50-Jähriges gehabt vor, ich meine doch, ich glaube schon 63. Auf jeden Fall gibt es die Fußball-Bundesliga seit 63, das weiß ich.
Stimmt, genau. Der das erste FC sicher. Köln war der erste Meister.
Genau, wer ist 65 aufgestiegen gemeinsam?
Wer ist 65 gemeinsam?
Fußball-Bundesliga. FC Bayern München und Borussia Mönchengladbach.
Ja, richtig. Die Bayern, Bayern waren nämlich am Anfang nicht, weil sie gesagt haben, es darf nur ein Verein aus München sein. Yeah, sie haben die Löwen genommen.
Genau,
die Geschichte kenne ich sogar.
Ja. Ja, die Löwen waren damals natürlich auch eine Riesentruppe. Ja. Aber das habe ich auch jetzt nicht live erlebt.
Schweibe, eigentlich wollten wir über Handball reden. Ne? Also wir driften schon wieder ab. Wir haben vorhin zusammen für Sky Champions League kommentiert. Genau, deswegen sitzen wir überhaupt hier, haben wir die Möglichkeit zusammen zu sitzen. Und jetzt ist ja erstmal dann so langsam Länderspielpause. Du hast die Liga ja sicher im Blick wie kaum ein anderer. Was bleibt denn so hängen aus den ersten Monaten der neuen Saison 1920? Ja.
Es ist bisher eine sehr, sehr bewegte Saison und eine ganz schwer ausrechenbare Saison. Und das macht sie natürlich jetzt schon zu einer spektakulären. Mhm. Denn was wir hatten auch in dieser frühen Zeit schon ganz viele Top-Duelle. Finde ich eigentlich schon ein bisschen schade, gebe ich auch zu. Ich würde mir das ein bisschen später im Jahr wünschen, aber Kiel hat schon zu Hause gegen Flensburg gespielt. Kiel hat schon in Magdeburg gespielt. Die Rhein-Neckar-Löwen haben jetzt in Hannover gespielt. Die Rhein-Neckar-Löwen haben schon in Flensburg gespielt. Wir haben schon wirklich viele große Spiele erlebt. Mhm. Mit unterschiedlichstem Ausgang, mit einem ganz überraschenden Tabellenführer, Hannover.
Irre Geschichte. Ne?
Keiner hätte die auf dem Zettel gehabt, inklusive mir. Ja, weil in der letzten Saison waren sie 13. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja. Also das ist schon eine dramatische Verbesserung, die so nicht abzusehen war, aber Kompliment. Da hat sich eine echte Gemeinschaft gefunden, das sieht man, das spürt man. Und sie haben jetzt auch wieder gegen die Rhein-Neckar-Löwen zu Hause ein Pünktchen geholt. Mhm. Mit, wenn es noch 2 Sekunden länger gegangen
wäre. Es war irre,
Vielleicht wenn er anders geworfen hätte.
Vielleicht habt ihr es bei Sky gesehen, Zechte. Es war wirklich, der Ball fliegt aufs freie Tor und rollt, aber dann deutlich. Es war deutlich zu sehen, dass es nie mehr rechtzeitig war, aber absolut.
Ja, aber halt, wenn er richtig Dampf drauf gegeben hätte. Aber es war schon okay, dass sie da einen Punkt geholt haben. Und sie haben Flensburg 2-mal geschlagen.
Im Pokal ganz deutlich mit 6, in der Liga mit 1.
Im Pokal, das war eines der unglaublichsten Spiele, die ich je gesehen habe. Weil das war wirklich so beeindruckend, da in Flensburg beim deutschen Meister. Hätte ich ihnen nie zugetraut. Ja. Gebe ich wirklich zu. Haben sie groß gemacht.
Wie weit kann das gehen? Morten Olsen hat schon gesagt, Meisterschaft ist nicht möglich. Das ist jetzt, glaube ich, keine große Überraschung. Kannst du denn in die Champions League gehen? Vizemeister oder ist das auch utopisch?
Ja, wir wollen jetzt auch nicht als Bedenkenträger hier auftreten. Das ist ja immer so das Problem, dass wir es doch immer schaffen, gute Leistungen zu zerreden. Nur wir wissen natürlich alle aus Erfahrungen und aus Sachen, die wir erlebt haben. Sie haben jetzt einen Lauf, sie spielen sehr gut, sie halten gut zusammen und sie sind jetzt auch ein bisschen von Verletzungen verschont geblieben. Der Kader ist nicht so aufgestellt, dass sie in allen Top-Duellen auch alle Spieler wechseln können, sondern da müssen wirklich ein paar Jungs einfach funktionieren. Und man hat es jetzt bei Olsen, hat jetzt auch gegen die Rhein-Neckar-Löwen in den letzten 2 Minuten sich, glaube ich, wieder an der Wade ein bisschen verletzt. Und wenn er ausfällt, dann ist ein ganz großer Baustein da.
Siehe Melsung. Das haben sie mit 6 verloren. Das war das Spiel, wo er nicht dabei war.
Ja. Ganz einfach. Ja, das ist so. Und da sind sie halt auch nicht so aufgestellt. Das kann auch nicht sein, dass sie das auffangen können. Wenn sie jetzt mal von allen Verletzungen verschont blieben, wäre es natürlich mal eine tolle Geschichte, wenn so eine Mannschaft mal Deutscher Meister werden würde. Ja. Wäre mal eine Sensation. Es gab es ja auch schon, jetzt bin ich wieder bei anderen Sportarten, Leicester City hat es auch mal geschafft in der Premier League.
2016.
Auch noch nicht so lange her, hat auch keiner mitgerechnet.
Richtig.
Wäre ja mal eine super, super Geschichte auch für den Handball, aber Morten Olsen hat natürlich recht, das ist ein ganz weiter Weg und eigentlich nicht machbar.
Ja, wollen gar nicht zu lange dann auch die Bundesliga zerreden, sondern es gibt ja über deine Person wahnsinnig viel zu reden. Vielleicht fangen wir mit dem Aktuellen an. Du bist ja inzwischen wieder hochaktiv bei dem Verein, mit dem dich, glaube ich, auch die meisten, zumindest die jüngeren Zuhörer, am stärksten verbinden. Das ist natürlich der HSV in Hamburg. Ihr seid in der zweiten Liga, schnuppert inzwischen auch schon oben ran. Wie geht's dem Großen oder Gerade muss man ja sagen, ehemals sehr großen HSV gerade.
Ja, also ich glaube, es ist ja ein bisschen bekannt in der Handballszene, dass der HSV Handball damals 2016 in die Insolvenz gegangen ist, dadurch die Bundesligamannschaft nicht mehr am Spielbetrieb teilnehmen konnte, einfach weil keine Kohle mehr da war. Und daraus hat sich ergeben, dass die zweite Mannschaft, die damals in der vierten Liga war, jetzt, da konnten wir den Spielbetrieb aufrechterhalten und die Jugend konnten wir retten, das war unser Ansinnen. Von daher geht es dem Verein erstmal gut. Wir haben eine tolle Jugendabteilung, wir spielen in der A-Jugend-Bundesliga, das macht Riesenspaß. Mhm. Und wir sind seit 2016 bis zum Stand heute zweimal aufgestiegen, von der vierten in die dritte. Dann waren wir 2 Jahre in der dritten Liga und sind jetzt schon das zweite Jahr in der zweiten Liga. Es ist so, dass die zweite Liga für uns im Moment wirklich schon noch ein hartes Brot ist. Mhm. Aber die Jungs machen das toll. Heute haben sie es nicht so gut gemacht, wenn ich jetzt von heute reden darf, haben in Eisenach verloren. Aber wir haben jetzt aktuell 11-7 Punkte. Mal abgesehen vom Punktestand, die Hamburger lieben diese Mannschaft. Das ist eine junge Mannschaft, die wirklich alles in die Waagschale reinwirft, auch viele Fehler produziert, keine Frage. Aber die Zuschauer nehmen das an. Sie sind Handball ist.
Der riesen Zuschauer.
Ja, wir haben einen Schnitt von über 3000 Zuschauern. Wir machen immer unser Weihnachtsspiel. Da haben wir auch den Drittliga-Weltrekord mit knapp 10.000 Leuten.
10.000
und zahlen nochmal, um es mal klar zu sagen. Keine Freikartengeschichte, sondern die Menschen zahlen wirklich Geld dafür. Natürlich auch überschaubar, in der dritten Liga kann man nicht zu viel verlangen, aber sie zahlen ihr Geld dafür.
Was kostet da so eine Karte?
Ach, das hat damals so zwischen 10 und 14 Euro hat es gekostet. Ja, es gab auch teure für 20 Euro, aber das ist schon überschaubar. Das
war ein schönes Weihnachtsgeschenk.
Selbstverständlich.
Oder darf der Vizepräsident?
Nein. Wir haben ja immer gesagt, dass wir unsere Karten selber bezahlen. Wir wollen auf gar keinen Fall, eine so hier Freikartenmentalität heranziehen und ich bezahle meine VIP-Karten und das ist alles, hat alles seine Ordnung. Da gibt es offizielle Rechnungen und es wird richtig bezahlt, so wie sich das auch gehört.
Okay.
Mhm. Alle machen das bei uns.
Ich habe das eigentlich eher als Witz gemeint. Aber
nein, das machen alle. Das machen bei uns alle, definitiv. Ja. Also ich zahle auch für meine VIP-Karte gar nicht so günstig, muss ich feststellen.
Ja gut, du hast das ja selber in der Hand, oder? Oder wer legt die Preise?
Ja gut, aber wir brauchen ja ein bisschen Geld. Wir wollen ja irgendwann auch mal wieder, vielleicht im Konzert der ganz Großen mitmischen. Das wäre ja schon toll für so eine Stadt wie Hamburg. Und auch für den Handball wäre es, glaube ich, eine schöne Sache, wenn denn man darf ja eins nicht vergessen, die Menschen finden unseren Sport ja toll und gerade auch in Norddeutschland kommt das ja super gut an und wäre schon eine schöne Sache.
Hamburg ist eine Handballstadt, das kann man glaube ich schon so sagen.
Sieht man ja, wenn die Nationalmannschaft da ist, wenn das Final Four seit Jahren da stattfindet. Ja. Und auch durch die Erfolge des HSV Handball muss man auch mal ganz klar sagen, wir haben Meister damals doch Meister Champions League zweimal Pokal gewonnen und Europapokal gewonnen. Und wir hatten damals, ich erinnere mich noch da sehr gern dran, bei den Titeln auf dem Marktplatz, auf dem Rathausplatz, hatten wir bis zu 10.000 Leuten, die da mit uns gefeiert haben. Das ist ja für Handballverhältnisse schon außergewöhnlich groß und viel. Und das war eine unglaublich schöne Zeit. Und die Menschen erinnern sich auch sehr, sehr gerne daran.
Ja. Werden wir uns nachher auf jeden Fall auch noch dran zurückerinnern. Mhm. Wenn wir noch ein bisschen beim Aktuellen bleiben, du bist Vizepräsident aktuell dort. Mhm. Was machst du dort so?
Ich bin Vizepräsident und für den sportlichen Bereich tätige Teil des Präsidiums, so muss man sagen. Aber wir sind im Präsidium.
Heißt, du stellst die Mannschaft zusammen?
Ja, das mache ich mit Toto zusammen. Ja, ich spreche auch mit Toto Jansen, unserem Trainer. Spreche mit dem einen oder anderen Spieler, spreche auch mit Spielerberatern und wir versuchen da ein bisschen eine Weiterentwicklung hinzubekommen und dann ist die weitere Aufgabe ist natürlich noch die Sponsorenbetreuung. Ich halte auch mein Gesicht da ein bisschen hin und spreche mit den Menschen und versuche, Leute dafür zu begeistern, beim HSV sich zu engagieren und dabei zu sein und an dieser Erfolgsgeschichte teilzuhaben. Halte da auch ein paar Vorträge und bin da eigentlich so Hans Dampf in allen Gassen. Mach das sehr, sehr gerne und mit viel Leidenschaft.
Und ist schon auch so, dass du noch als eines der oder sogar das Gesicht des HSV immer noch wahrgenommen wirst?
Ja Gott, das kann ich ja jetzt so von mir selber nicht behaupten. Ich glaube, der eine oder andere kennt mich, der sich mit Handball beschäftigt und es hilft natürlich. Mhm. Es ist aber nicht immer so, dass ich mich darauf ausruhe, dass jetzt jemand kommt, der da irgendwelche Meriden aus der Vergangenheit hat, sondern ich versuche die Menschen natürlich von der Zukunft zu überzeugen. Das ist für mich viel wichtiger, die mitzunehmen, ihnen zu zeigen, was wir da entwickeln, wie wir aufgestellt sind, wie wir uns um die Jugend kümmern, wie wir auch, da sind wir eigentlich am meisten stolz drauf, leistungsfähige jugendliche Handballer bei uns in den Mannschaften integrieren. Mhm. Und das sind echt so super Jungs. Das macht so einen Spaß, denen zuzuschauen. Und die spielen A-Jugend-Bundesliga. Das ist für uns ein ganz großes Geschenk und reisen durch ganz Deutschland und machen nebenher noch Abitur oder studieren. Oder das sind wirklich richtig klasse Jungs. Ja. Dafür tun wir das.
Ja, ja. Und ist ja, glaube ich, eine große Herausforderung dort auch wieder so, du hast gemeint zum Beispiel Sponsorenakquise, ist so eins deiner Themen. Mhm. Wie läuft das so? Wie überzeugt man Leute davon? Du hast gesagt, es geht darum, Leute zu überzeugen, was ihr da aufbaut. Ja. Wie kriegt man das hin, den Leuten zu sagen, hier war mal was Großes, wir wollen vielleicht wieder was Großes? Jetzt fällt dir schon das Geld aus der Tasche. Wie passend ist das denn?
2 Euro sind mir aus der Tasche gefallen.
Zweimal zwei Euro.
Entschuldigung, ich bin reich. Ja, also im Prinzip, was ich immer so flapsig sage, ich jogge durch die Stadt. Ich jogge durch die Stadt und spreche Menschen an und gehe auf Veranstaltungen, lerne Menschen kennen. Wie heißt es heute im Neudeutsch? Networking. So, ich hasse dieses Wort, ja. Also ich sage dir lieber, ich jogge durch die Stadt und versuche einfach Menschen zu finden, die dafür begeistert sind. Dann werden die natürlich auch mal eingeladen. Dürfen sich das anschauen. Unsere Jungs sind dann die besten Botschafter, ja, wenn die eine gute Leistung bringen und unsere Fans die lautstark unterstützen und das machen sie wirklich super, dann gehen die Leute natürlich begeistert nach Hause und sagen, ja, das ist was, das ist unterstützungswürdig und dann versuchen wir halt da die richtigen Sponsorenpakete zu schnüren, auf die jeweiligen Unternehmen auch angepasst. Ja, die einen wollen ein bisschen mehr Sichtbarkeit, die anderen ein bisschen weniger, die einen wollen ein paar Kärtchen mehr haben für irgendwelche Veranstaltungen, die einen wollen gern im Jugendbereich was tun, die anderen wollen nur auf der Fernsehbande sein, wie auch immer. Und dann sind wir halt dazu da, oder unsere Geschäftsstelle, das richtig auszutarieren und dann funktioniert das. Also das ist wirklich... Man muss das heutzutage so sehen, das ist wie ein Wirtschaftsunternehmen. Unsere Ware ist Handball mit viel Emotion, mit viel Leidenschaft. Aber die Menschen sollen für dieses Produkt begeistert werden.
Das ist schon ziemlich also ihr kümmert euch vor allem um junge Spieler. Ihr wollt da wieder was aufbauen. Wo soll es denn hingehen? Sagen wir mal die ominösen 5 Jahre. Was ist mit 5 Jahren im HSV?
Wir sind natürlich ein bisschen gebranntes Kind und ich glaube, wir dürfen uns nicht an Zeitschienen festhalten. Grundsätzlich ist es so, dass wir alles erreichen wollen. Wir wollen, wenn es möglich ist, wenn es wirtschaftlich möglich ist und wenn es zu vertreten ist, wollen wir alles erreichen. Dann wollen wir natürlich gern wieder in der Bundesliga sein. Dann wollen wir eigentlich jedes Spiel gewinnen. Das ist unser Ansatz. Nur sind wir natürlich noch nicht in der Lage. Wir sind auch Realisten. Und ob wir das jetzt in 5 Jahren sehen oder in 7 oder in 10 Jahren, das ist egal. Es geht darum, diesen Verein nachhaltig dorthin zu bringen, dass auch die nächste und die übernächste Generation noch sagt, Mensch, der HSV Hamburg, der ist aber gut aufgestellt. Die sind ja aber schon seit vielen Jahren ein toller Verein, haben viele tolle junge Spieler mitentwickelt, haben tolle Erfolge, begeistern die Zuschauer in Hamburg. Dann haben wir alles richtig gemacht.
Also klingt so ein bisschen mit auch etwas nachhaltiger als das alte Konzept war, was schon viel an einem Mann, an eurem damaligen Präsidenten und Geldgeber hing?
Ja, das war damals natürlich eine andere Zeit. Es war so, dass damals die Color Line Arena, diese große Halle, die heute Barclaycard Arena heißt, gebaut wurde. Und da hieß es, wir brauchen halt Ankermieter. Und da wurden wurde dann Eishockey und Handball sich ausgesucht. Im Eishockey waren es die Hamburg Freezers, die vorher die Munich Barons waren. Genau, ja. Die haben auch die Koffer gepackt und
bis
sind dann mal schnell
eine
hin.
Große Liebe zwischen München und Hamburg.
Ja, genau. So, und anders, und beim Handball war es der VfL Bad Schwartau, der die Lizenz hatte und die Lizenz dann nach Hamburg gegeben hat. Und dann wurde ein Name gesucht zur Nähe der Hansestadt und dann hieß man halt HSV Handball. Was eigentlich ein Quatschname ist. Weil HSV heißt Handballsportverein. Handball, eigentlich ein Quatschname. So. Und dann hat man die 2 Vereine da in der großen Halle gehabt.
Hängt aber jetzt auch nicht. Es gibt ja, glaube ich, es gab eine Kooperation mit dem HSV, den wir aus dem Fußball kennen. Ne? Aber
es war
jetzt nicht ein Verein. Nee,
es gab keine Kooperation. Es gab nur eine Sache, einen Berührungspunkt. Und der war, dass man damals als Ex-Bad Schwartau, jetzt HSV Handball, noch ein Logo gesucht hat. Und dann hat man sich an die Raute erinnert, hat gesagt, Mensch, die Raute hat doch einen großen Stellenwert. Und dann ist man auf die Handball, auf den großen HSV zugegangen und hat eine Lizenzgebühr ausgemacht, damit man die Raute benutzen darf. Das war die einzige Berührung. Mhm. Ab und zu hat man sich mal ausgetauscht mit Karten, hat sich mal gegenseitig besucht. Aber leider ist es über diesen Status eigentlich in den ganzen Jahren nie rausgegangen.
Okay.
Ich glaube, von unserer Seite, wir hätten uns das auch gewünscht, da noch ein bisschen mehr gemeinsam zu machen. Wir waren ja eigentlich ein ganz erfolgreiches Aushängeschild der Raute in Deutschland. Mhm. Ich meine, wir haben ja einige Titel geholt, die Fußballer nicht geholt haben. aber das ist eigentlich über
die Raute so ein bisschen bei den Fußballern.
Ja, genau. Und das ist aber über diesen Status nie hinausgegangen. Also, das war immer so ein bisschen ein Fake. Viele Menschen haben gedacht, wir wären eine Abteilung des großen HSV, aber das waren wir nie.
Ja. Hätte da mal besser den Totenkopf vielleicht genommen.
Also ich glaube, bei beidem ist man eigentlich nicht gut beraten, weil deswegen sind wir auch da weg. Wir haben ein komplett neues Logo und wir wollen auch nicht als Teil des HSV wahrgenommen werden, weil wir wollen ja die Fans von St. Pauli und des HSV wollen wir ja vereinen. Mhm. Es gibt ja bei St. Pauli auch genug Handballfans und da willst du die ja nicht verschrecken, indem du da eine Raute präsentierst. Ja. Also ich fand das von Anfang an immer so ein bisschen, du teilst Hamburg ein bisschen.
Ja.
Weil ganz viele St. Pauli Handballfans sind nicht zu uns gekommen, weil ich gehe doch nicht zu denen, die haben doch die Raute vorne drauf.
Ja, okay. Ach, die haben sich aber auch nicht gestört am HSV, sondern an der Raute.
Die haben sich an der Raute gestört. Das ist die Raute, da wollen wir nicht hin. Ja. Mit denen haben wir nichts zu tun. Das war am Anfang vielleicht nicht ganz so durchdacht. Da hätte man vielleicht ein eigenständiges Emblem sich hätte ausdenken können, aber es ist lang vorbei, ist Geschichte und war dem Erfolg auch nicht abträglich.
Ja. Denkst du denn, bestimmt wird man wieder irgendwann um Titel mitspielen, oder? Wann wird das soweit sein?
Ja, das ist die Frage. Frag mich nicht nach Zeit, frag mich auch nicht nach Titeln, frag mich nach Entwicklungen. Entwicklungen sind einfach dazu da, dass man sie konsequent geht und man sieht das ja. Also es ist nicht so, dass wir immer mit dem Ist-Zustand zufrieden sind. Wir wollen immer mehr und das ist das Zeichen des Leistungs. Wir sind ein Leistungssportverein. Wir sind nicht darauf angelegt, Breitensport zu betreiben. Breitensportvereine gibt es sehr, sehr viele in Hamburg, auch sehr, sehr gute. Da sind wir, ist überhaupt nicht unsere Kernkompetenz. Das können andere viel besser als wir. Wir können die leistungssportwilligen Handballer in Hamburg vereinen. Das wollen wir. Wir wollen, dass die Besten aus Hamburg und irgendwann auch mal viele Gute aus dem In- und Ausland bei uns Handball spielen und die Hamburger dafür begeistern. Und natürlich hätten wir nichts dagegen, wenn wir mal beim Final Four mal wieder überraschend dabei wären oder wenn wir in der Bundesliga spielen würden. Mhm. Ja, auch wenn wir um irgendwelche Titel mitspielen können. Wir sind Leistungssportler, wir sind dem Erfolg verpflichtet. Aber jetzt nagel mich nicht auf 2, 3, 5, 7, 12 Jahre fest.
Okay, also ihr macht auch gar nicht so, es gibt ja von einigen Vereinen so Pläne, ne, dass man sagt, dann wollen wir in die erste Liga, dann wollen wir im Mittelfeld sein, dann wollen wir nach Europa.
Wir wollen alles so schnell wie möglich. Aber auch so schnell wie möglich. Ja. Das ist der Punkt, so schnell wie möglich. Und nicht so einfach jetzt mal machen wir mal, sondern wie es einfach machbar ist. Und da müssen wir halt über die Zahlen gucken. Das ist ein Wirtschaftsunternehmen, da musst du genau aufpassen, dass du keine Fehler reinbaust, weil das hilft dann auch nichts, wenn wir dann wie so ein Stern verglühen. Das sollte uns nicht passieren. Mhm. Und von daher machen wir da mal, wir machen nicht langsam, wir machen auch nicht schnell, sondern so schnell, wie es halt geht.
Ja.
Das ist der Punkt.
Du hast vorhin schon mal kurz abgesteckt, was du so machst, was eigentlich deine Aufgaben so sind. Das Gesicht sein, Sponsoren sammeln, auch das Sportliche im Blick haben. Wie muss ich mir das vorstellen? Ist das ein Fulltime-Job oder wie viel arbeitest du so? Wie viel Zeit deiner Woche steckst du da rein?
Viel zu viel. Es ist so, dass das ist ja nicht so, dass du dann im Büro sitzt und Däumchen drehst und irgendwie auf dem Computer guckst und Tetris spielst. Spielt man das heute überhaupt noch, Tetris?
Ich glaube, inzwischen hat man am Handy etwas spannendere Spiele.
ich bin immer ansprechbar, ich bin da, ich bin praktisch abrufbar, ich bin in Telefonkontakten, wir haben wichtige Sitzungen, wir haben Gremiensitzungen, wir haben Aufsichtsratssitzungen, wir haben Status-Meeting, immer auf welchem Stand sind wir, dann treffen wir uns wieder mit Sponsoren. Es sind viele unterschiedliche Sachen, die da zusammenkommen. Ich könnte dir noch nicht mal sagen, wie viele Stunden es sind, weil ich sie einfach auch nicht zähle. Es sind manchmal ganz viele.
Aber jeden Tag quasi ins Büro?
Nein. Ich habe keinen Schreibtisch, das war von Anfang an klar, habe ich gesagt, ich damals, als ich so in den Anfängen mir überlegt habe, wie das aufgebaut werden könnte, habe ich gesagt, ich will mich jetzt nicht, ich war noch nie in meinem Leben, saß ich im Büro an einem Schreibtisch, das kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen, das ist auch nicht mein Ding, da wäre ich auch völlig falsch.
Ja.
Da wäre ich völlig falsch. Ich muss ja draußen rum. Ich muss ja Menschen kennenlernen.
Joggen,
mich,
wie du es nennst.
Wie ich nenne, ich muss ja durch Hamburg joggen. Ich muss ja auf Veranstaltungen gehen. Ich muss aber auch, ich komme natürlich ins Büro und bin im Büro und bin auch ab und zu mal im Training. Schau mal bei der Jugend zu. Mhm. Bin ich auch ganz stolz. Mein Sohn spielt jetzt auch bei uns in der U18.
Ah,
da schaue ich, bin ich natürlich auch begeisterter Papa, der dann immer mal zuschaut. Meinem Sohn ist es immer oberpeinlich, dass ich immer, Papa, mach's bitte nicht. Geh wieder, bitte.
Was spielt er denn? Ist er auch Linkshänder?
Wie nee, er ist Rechtshänder, spielt Rückraum links und Mitte. Ah, oh, macht es mit einer großen Leidenschaft und ich bin ganz, ganz stolz auf ihn.
Und? Sehen wir den irgendwann auch mal in der Bundesliga oder wie?
So weit würde ich da nicht gehen. Ich, in meinem Herzen spielt er schon Bundesliga und Nationalmannschaft. In meinem Herzen, und das ist das Wichtigste. Da setze ich ihn auch überhaupt nicht unter Druck. Da bin ich ganz liebevoller Papa, solange er da Spaß dran hat. Und er ist kein Schlechter, sonst wird er nicht beim HSV spielen. Sie haben ihn gescoutet, sie haben ihn verpflichtet. Ohne mein Zutun hatte ich nichts mit dazu
zu tun. Okay, das hat wirklich die Jugendabteilung.
Das hat die Jugendabteilung. Also, ja, er hat in Hamburg auch Hamburg-Auswahl gespielt und hat bei seinem Verein, auch gegen den HSV, viele, viele Tore geworfen. Mhm. Und dann haben die gesagt, naja, ist wohl besser, wenn der bei uns ist, als dass er gegen uns spielt. Ja. Und das ist ganz allein sein Verdienst, dass er da dabei ist. Und das gönne ich ihm auch und da freue ich mich mit ihm.
Stelle ich mir aber auch nicht so leicht vor, oder? In der Jugend mit dem Namen Schwalb, Alter, auf dem Rücken Handball zu spielen.
Er hat vorher gespielt bei der SG Hamburg Nord, auch ein toller Verein bei uns in der Ecke, wo wir wohnen, mit seinen ganzen Buddies und Freunden und so. Und dann sind die tatsächlich auf die Idee gekommen, den Namen da hinten drauf zu schreiben auf ihre Trikots. Da habe ich noch gesagt, Maximilian, das könnt ihr doch nicht machen. Da
kannst du deinen Vornamen nehmen.
Ja, aber jetzt noch nicht mal, dass wir uns für so wichtig halten, aber da kriegt er doch den einen oder anderen auch mal ab, ist doch klar.
Ja.
Ist doch logisch, dass er da Thema ist, wenn da ein Name hinten drauf steht, den man vielleicht in Hamburg auch kennt. Und da habe ich gesagt, Maximilian, vielleicht hauen die dich jetzt mal, weil das Schwalb hinten drauf steht. Dem musst du doch aus dem Weg gehen.
Ja.
War aber zu spät. War die ganze Saison drauf, der Name.
Oh, und? Hat er Prügel gekriegt?
Ja, ab und zu hat er schon.
Also kriegt man ja eh.
Kriegt man ja eh,
mehr, war, genau. Mehr als erwartbar.
Also, ich konnte es nicht so genau einschätzen. Also da natürlich auch einer ist, der mal so gern zwischen 1 und 2 durchgeht, kriegt er eh schon ab und zu mal einer. Also ich glaube, es war alles im Rahmen. Aber gekriegt hat er auf jeden Fall.
Ja, ein bisschen gehört dazu.
Ja.
Du hast mir schon öfter, also jetzt abseits dieses Podcasts hier, so ein bisschen über die Anfänge erzählt. Das ist eine höchst interessante Geschichte, wie der HSV damals unter Andreas Rudolph irgendwann zu Ende gegangen ist, der Meisterschaften Pokale eingefahren hat. Diese GmbH ist irgendwo zu Ende gegangen. Das ist jetzt natürlich ein riesenweites Feld, aber kannst du mal so ein bisschen erklären, was war damals los und was hast du gemacht? Wie war die Situation, die du vorgefunden hast, wo du wieder angefangen hast zu sagen, hier, nee, HSV Handball, das machen wir mal weiter, das lassen wir nicht zugrunde gehen.
Ich versuche mich kurz zu fassen. Ich erzähle es aus meiner Perspektive. Ich hoffe, die Zuhörer mögen mir das verzeihen. Also,
Frank Carstens hat zwei Stunden.
Ich war genommen. Ja, gut, so viel schaffen wir nicht. Also ich war bis zum 3. Juli 2014 war ich Trainer des Handballsportvereins Hamburg. Nein, anders, das HSV Handball, wie sie damals noch hießen. So, dann bin ich gekündigt worden und dann hatte ich anderthalb Jahre keine Berührungspunkte mehr zum Handball in Hamburg. Und dann hat mich Ende Januar 2016 hat mich der damalige Jugendkoordinator und Chef der zweiten Mannschaft und Jugend hat mich angerufen. Gunnar Sadewater ist sein Name, hat gesagt, Schwalbe, jetzt müssen wir hier auch zumachen. Die GmbH ist in die Insolvenz gegangen und die GmbH, also die Bundesligamannschaft, hat natürlich immer finanziell die Jugend und die zweite Mannschaft und den ganzen Spielbetrieb bezahlt.
Ja.
Das hatten sie dann aber längeren Zeitraum nicht mehr getan, weil natürlich keine Kohle mehr da war, ganz einfach. Mhm. Heißt ja, wir müssen jetzt hier zumachen, hier werden gerade die Telefone rausgetragen und unsere Computer verlassen gerade hier die Geschäftsstelle. Dann bin ich hingefahren und habe erstmal von mir selber ein Darlehen gegeben und habe gesagt, na jetzt linder erstmal die schlimmste Not, dass wir hier weitermachen können.
Also
und
du hast selber die größten Rechnungen
meine Frau bezahlt. Meine Frau hat zu mir gesagt, ich hätte nicht alle Tassen im Schrank. Ich habe gesagt, du bist doch nicht ganz dicht.
Da hättest du wahrscheinlich sorry für das Klischee, aber ein paar Schuhe verkaufen können.
Ja, das waren jetzt keine Millionen, das waren jetzt kleine, überschaubare Beträge. Ja? Aber einfach, um es mal am Laufen zu halten, zu sagen, damit mal wenigstens die Telefone hier bleiben und dass der Strom nicht abgestellt wird. Ja. So weit war das. Das war wirklich, da war nichts mehr. Und dann bin ich halt los durch die Stadt und da habe ich zum Glück auch ein paar Menschen getroffen, die gesagt haben, Mensch, der Handball in Hamburg ist wichtig. Und da gab es relativ schnell Leute, die unbürokratisch und toll geholfen haben, sodass wir dann gemeinsam mit ein paar Mitstreitern, die sich dann dazugesellt haben, haben wir es geschafft, den Verein, die Jugend und die zweite Mannschaft, die damals in der vierten Liga gespielt hat, am Leben zu erhalten. Ja, und dann kam mit dem jetzigen Präsident Marc Evermann, da war ein Toto Jansen, hat noch ein bisschen mitgeholfen, ein Stefan Schröder hat noch mitgeholfen. Der Gunnar Sadewater. Genau, der Gunnar Sadewater. Und dann sind wir gemeinsam, haben wir unterschiedliche Aufgaben. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, was da alles los war. Wir mussten so viele Sachen erledigen. Wir hatten ja gar kein, also erstmal kein Geld und keine Zeit. Und eigentlich hatten wir gar nichts. Aber das hat wirklich funktioniert, weil jeder das Beste gegeben hat und jeder hat sich da reingekniet. Nochmal eine Sensation. Und auf einmal haben wir das Ding zum Laufen gekriegt. Wir konnten unsere Rechnung bezahlen. Hatten ein bisschen Geld, haben immer noch ein bisschen, aber das war zumindest so, dass man es handeln konnte, das Geld, das noch gefehlt hat. Ja, und dann kam noch ein glücklicher Umstand dazu, dass die Mannschaft das uns gedankt hat aus der vierten Liga, die dann wirklich ab Januar sehr, sehr gut gespielt hat. Und die sind dann in diesem Sommer in die dritte Liga aufgestiegen. Mhm. So, und dann waren wir schon mal ein Drittligist.
Ja.
Und wir hatten die Jugend gerettet.
Licht am Horizont.
Und es war wieder Licht am Horizont. Wir waren ein Drittligist, wir hatten die Jugend gerettet. Die haben es uns auch gedankt, sind auch alle da geblieben, haben mitgearbeitet. Wir haben tolle Partner gefunden, die uns über Ausrüstung und allem geholfen haben. Mhm. Haben das wirklich von der Pike auf wieder hingestellt. Und dann hat sich das so weiter. Und dann kam natürlich für mich der entscheidende Faktor dazu. Das waren die Fans. Wir hatten vom ersten Moment an so viele Fans, die sind uns so treu geblieben. Mhm. Und wir hatten ja auch in der dritten Liga schon einen Zuschauerschnitt von fast 2000 Leuten. Und
das sind auch logischerweise die alten Leute, die damals...
Natürlich. Ja. Die jetzt den Aufstieg von der vierten in die dritten Liga schon begleitet. Und wie ich schon sagte, beim Weihnachtsspiel waren da 10.000 und so. Das hat uns natürlich diesen Rückenwind gegeben. Ohne die Fans wären wir alle nichts. Das muss man mal klar sagen, weil du kommst nicht hoch, wenn du da keine Fans hast, wenn das nicht eine Strahlkraft hat. Die Strahlkraft kam über die Menschen, die den Handball in Hamburg einfach geil finden und die gesagt haben, jawohl, da gehen wir hin, das unterstützen wir, da helfen wir wieder mit. Und dann kriegst du natürlich auch Partner dazu und Sponsoren dazu, die sagen, guck mal hier hin, hier ist die Halle voll, hier ist was los. Also das muss man auch mal ganz klar sagen.
Wie ist denn das? Kennt man ja von Traditionsvereinen, ne? Da schöpfen viele eine Kraft raus, gibt aber auch welche, die dran zugrunde gehen, dass viele mitreden wollen. Wie ist das jetzt so? Kommen die Leute da auf dich zu und stellen Erwartungen, Forderungen, was auch immer? Wie ist das so mit den Fans? Was haben die für eine Erwartungshaltung an diesem neuen HSV?
Unterschiedlichste Art und Weise. Also die meisten Fans, die bremsen uns immer. Passt nur auf, macht nur alles richtig, lasst euch Zeit, passt nur auf.
Weil der Stern schon einmal verglüht ist.
Aber es gibt natürlich auch welche, die sagen, wir sind natürlich schon hier, weil wir Bundesliga wieder haben wollen. Ja. Wir wollen gern gegen den THW und gegen Flensburg spielen. Ja. Also das ist schon der Ansatz. Ja. Das sind so gemischte Gefühle. Auf der einen Seite passt auf der anderen Seite, also für alle Zeiten jetzt, dritte oder zweite Liga, muss auch nicht sein. Ja. Dafür ist natürlich auch Hamburg jetzt eine zu große Stadt, dass man das für alle Zeiten anbieten kann.
Ja.
Aber mit der gebotenen Vorsicht. Aber es gibt schon den Ansatz zu sagen, ach, wir möchten so gern mal wieder nach Magdeburg fahren oder egal, halt in die großen Bundesliga-Städte.
Ist halt eine erfolgreiche Stadt in allen Belangen irgendwie, ne? Da baut man sich auch eine Elbphilharmonie und nicht irgendein kleines Konzerthaus, ne? So. Dementsprechend braucht man auch.
Und wir haben ja auch, das muss man ja auch sehen, wir haben ja auch durch die Hallenstruktur, da unterhalten wir uns sehr häufig drüber, die Problematik, wie viele Leute können wir überhaupt begeistern? Wir spielen aktuell in der Sporthalle Hamburg. Die Alsterdorfer Sporthalle, in der übrigens früher das Final Four stattgefunden hat, ganz, ganz früher. Passen 3.700 Leute rein. Ist für die Bundesliga dann vielleicht irgendwann mal zu klein. Und die nächstgrößere fast 13.000.
Ja, die ist ein Brett.
Und die ist ein Brett. Und wenn du da jedes Spiel mit 12 Toren verlierst in der Bundesliga, dann brauchst du da gar nicht hinzugehen.
Ja,
weil das schauen sich die Leute zweimal an und beim dritten Mal sagen, die kriegen ja nur eine auf die Nuss. Da musst du dann schon auch eine Mannschaft hinstellen, die dann vielleicht auch mal dem einen oder anderen Bein stellt und die auch in der Liga dann vielleicht eine respektable Rolle zumindest spielt.
Ja, ja, ja.
Das sind alles so die Problematiken, die du in so einer großen Stadt natürlich hast. Das ist anders als, sag ich mal, wenn du jetzt in Balingen sowas aufbaust, da hast du eine gewisse Hallengröße, da bleibst du in dieser Hallengröße.
Ja,
bei uns sind die Möglichkeiten
Grenzen definiert, ja.
Bei uns sind die Möglichkeiten deutlich größer, ganz klar, aber auch die Verpflichtungen und die Schwierigkeiten. Sind auch
das
größer.
Du mir eben. Jetzt hattest du Angst,
dass aus ich
von meinem Gin Tonic hier mir das Ding, diesen Umrührer da ins Auge
stecken. Ne? Ich hab da, der piekst sich gleich das Auge aus.
Ich bin Kontaktlinsenträger, ich habe das genau im Blick. Okay, was in mein Auge sticht.
Aber das sind so die Herausforderungen, die wir so in Hamburg haben, außer dass ich dir noch das Auge retten muss.
ein letztes würde mich, jetzt haben wir schon eine Menge über den HSV erfahren, ein letztes würde mich noch interessieren, Toto Janssen ist natürlich schon ein großer Name, ist unser Weltmeister Linksaußen von 2007, ein Weltklasse Linksaußen, nicht nur in der Nationalmannschaft, auch im Verein gewesen. Wie hat denn das funktioniert? Wollte der immer Trainer werden?
Nein, um Gottes Willen, der Toto hat mich angeguckt. Der Toto wollte eigentlich... zum Schluss seiner Karriere hat er beim THW Kiel gespielt, hat dann auch aufgrund seiner Verletzung und des Alters hat er dann seine Karriere beendet und dann hat er sich so ein bisschen Gedanken gemacht und dann habe ich gesagt, Mensch, trainier doch bei uns die A-Jugend. Wir haben einen A-Jugendtrainer gesucht, einer, der uns mithilft. Und er hat gesagt, ja, das mache ich. Und dann hat er das so erfolgreich gemacht und hat so eine tolle A-Jugend gehabt, die, ich behaupte mal, sogar Chancen gehabt hätte, um wirklich deutscher Meister zu werden. Wenn wir nicht viele von den A-Jugendspielen schon in die erste Mannschaft hochgezogen hätten, weil wir die gebraucht haben.
Ja, okay, die mussten schon bei den
Senioren. Die mussten schon oben spielen, dadurch haben wir ein bisschen Reibungsverluste gehabt.
Ja.
Wenn wir uns komplett auf die A-Jugend konzentrieren, hätten wir ernsthaft Chancen gehabt, deutscher Meister zu werden. Und da ist er mit den Jungs einfach hochgegangen. Ja. Aus der A-Jugend ist er mit denen hoch und war der logische Mann auf der Position für uns alle. Und er macht das sehr, sehr gut, sehr engagiert. Die Jungs vertrauen ihm. Ja, das ist wirklich eine tolle Einheit. Und aber es war nicht in seinem Plan, jetzt da direkt Trainer, erste Mannschaft zu trainieren. Ganz am Anfang war er jetzt nicht so begeistert. Es war eher so, ja, komm Toto, überleg doch mal. Und könntest, und ja, und ich habe da noch keine Erfahrung. Toto ist ja ein vorsichtiger Mensch, muss man ja sagen. Er ist ja ein ruhiger, vorsichtiger Mensch. Ja. Aber jetzt ist er in die Rolle gut reingewachsen.
Und hätte auch Bundesliga im Kreuz, erste Bundesliga.
Ja, also kennt sich ja in der Bundesliga aus, kann man wohl mal sagen. Ja. Ist ja Weltmeister und war für mich übrigens 2007 der beste deutsche Handballer. Mhm. Hat überragend gespielt bei der WM 2007. Ist ein bisschen untergegangen, weil er so ein ruhiger Typ ist. Und vielleicht
weißt du, wer das auch immer sagt? Stefan Kretschmann. Ja. Der sagt immer, das war das beste Turnier von dem Linksaußen, inklusive Deckung auf Halb, das er je gesehen hat.
Irre. Und auch im Halbfinale und Finale, ich glaube, er hat gar keinen Vorwurf. Ich glaube, einmal 6, einmal 7. Hat alles reingemacht, hat auf halb gedeckt, war einfach, muss man sich überhaupt gar keine Gedanken machen, über keine Sekunde. Hat so toll gespielt. Ist, für mich ist er heute noch bester Spieler des Finals gewesen und so, ist leider ein bisschen untergegangen. Nochmal große Ehre, Toto, Riesenhandballer.
Ja, ja. Schließen wir erstmal, also das Kapitel HSV aktuell, wir werden natürlich, wenn wir noch über deine Karriere so ein bisschen sprechen, darauf zurückkommen. Aktuell bist du ja neben deiner Tätigkeit als HSV-Vizepräsident auch bei Sky unterwegs, als Experte, seit 2015 inzwischen. Was hat dich damals angetrieben, so den Schritt ins Fernsehen zu machen?
Naja, es war natürlich so, dass ich 2014 am Tag meiner Kündigung noch einen Herzinfarkt hatte und erstmal ein bisschen so eine leichte Zäsur im Leben hatte, so erstmal kurz mal drüber nachgedacht, was denn überhaupt? Und dann kam das Angebot damals von Sky, zu sagen, Mensch, wir machen jetzt Handball. Zumindest war das mal so ein Testballon in der Champions League so ungefähr, da gab es noch keine Bundesliga-Rechte, nicht vergessen.
Ja.
Wir waren ja nur Champions League. Ja. Und dann habe ich da gesagt, naja gut, als der Anruf kam, ich mache das sehr gerne, ich versuche da mitzumachen. Ich habe auch die Zeit gehabt, muss man sagen, es war genau im richtigen Moment auch. Ja. Das Angebot muss mir auch zur Verfügung stehen, ich stand zur Verfügung und habe das von Anfang an sehr, sehr gerne gemacht. Und dann durften wir ja auch 2015 in Katar die Weltmeisterschaft machen.
Richtig, ja.
Und das war, glaube ich, so ein bisschen der Durchbruch für Sky. Das weiß ich noch, kann ich mich noch gut dran erinnern. Ganz, ganz viele Menschen haben das da geguckt, waren groß begeistert. Und da hat man auch bei Sky dann so ein bisschen so gemerkt, Mensch, die Handball-Bundesliga-Rechte wären eigentlich geil. Da geht was. Die Handball ist ein toller Sport, kommt gut rüber, passt gut ins Portfolio bei Sky. Und Ja, dann haben wir ein paar Hebel in Bewegung gesetzt und haben dann versucht, da ein bisschen gemeinsam.
Hast du da auch mitgewirkt, das klar zu machen?
Ja, selbstverständlich habe ich da meine Meinung dazu gesagt. Schmieso, ich bitte dich. Natürlich habe ich da meine
Meinung. Naiv fragen.
Habe ich da meine Meinung dazu gesagt, wie ich das fand, und habe natürlich da auch den einen oder anderen in Gesprächen versucht, davon zu überzeugen, weil ich auch selber davon überzeugt bin und es auch war. Und es war zu der Zeit gar nicht so einfach.
Ja?
Es gab viele Bedenken gegenüber Sky. Ja, wir verschwinden im.
Ja. Wir sind nicht mehr frei zu sehen.
Wir sind nicht mehr frei zu sehen und wisst doch, den Weg von Eishockey und Basketball, die sind doch auch schon fast verschwunden, da verschwinden wir auch und alles. Und dann hat aber Sky aber mit, ich glaube, mit Qualität und mit Manpower und mit wirklich mit vielen Menschen, die das sich auch wirklich zu Herzen genommen haben, versucht, die Leute zu überzeugen und auch eine gute Qualität nachzuweisen, die wir auch in der Champions League und auch bei der Nationalmannschaft schon nachgewiesen hatten. Und gab es den Zuschlag für die Anpa Bundesliga. Und wenn ich das heute so betrachte, ich glaube, es ist eine ganz, ganz große Erfolgsgeschichte für Sky und für die Handball-Bundesliga. Ja. Denn so viel Handball und so schön Handball und so spannende Spiele, wie man jetzt sehen kann, Fernsehen, das gab es noch nie.
Ja, ist geil, ne? Dass auch alles mal so irgendwie geil. So festgehalten wird.
Ja.
Ne? Es geht dir kein grandioser Dreher von Uwe Gensheimer oder eine Riesenparade von Niklas Landin mehr verloren.
Ich sage immer, mein Sohn sitzt dann Donnerstagabends mit 4, 5 Kumpels, sitzt der auf der Couch.
Ja.
Da wird sich zum Handball getroffen am Donnerstagabend um 19 Uhr. Wenn sie nicht selber trainieren. Das ist ja manchmal so. Aber, dann sitzen die da und dann wird Handball geschaut und dann wird da und dann unterhalten die sich drüber, die kennen die Spieler. Das ist eine Entwicklung, ist da in Gang gesetzt worden, die es überhaupt nicht gab. Mhm. Weil das sonst wird man ja von dem Handball nur so ein bisschen tangiert. So, ah, da ist mal wieder was. Aha.
So eine WM eigentlich.
So eine WM mal gesagt. Schnell mal wieder oder ein Spitzenspiel in irgendwo.
Ja, genau.
In Kiel-Flensburg. Kiel-Flensburg mal schnell, mal irgendwo. Und das ist natürlich jetzt schon ein ganz anderer Schnack. Die Menschen stellen sich drauf ein und das sieht man ja auch an den Zuschauerzahlen, die wir bei Sky haben, dass das sich immer positiver entwickelt. Ich finde es toll.
Im zweiten Jahr sind, glaube ich, 80% oder so, fast verdoppelt im Vergleich zum ersten. Ne?
Stell dir mal vor. Carsten Petschika würde jetzt sagen, fast schon zu viel, müssen wir aufpassen.
Da ist zu viel Thermik drin, würde er sagen. Nee, ich glaube, wir sind da ganz happy, wenn das so weiterläuft. Aber ist schon was ganz anderes als zu deiner Zeit, ne? Da kam, also gut, du beim HSV, bei euch war Sport 1 damals
ja häufig, Part,
schon oft dabei, aber es gibt ja auch Trainer, die sagen, ey, früher habe ich einmal im Jahr eine Fernsehkamera gesehen und sonst war nie einer da.
Nein, bei uns war das schon ein bisschen anders, muss ich sagen. Also wir sind gut repräsentiert gewesen bei Sport 1. Da gab es ja auch Zuschauerstatistiken, dass die Leute uns ganz gern gesehen haben. Mhm. Vielleicht auch, weil sie uns verlieren sehen wollten. Ist ja immer so. Wir waren übrigens über Jahre hinweg.
Polarisierst es das Beste.
Wir waren über Jahre hinweg, kein Spaß, die beliebteste Mannschaft Deutschlands und die unbeliebteste gleichzeitig.
Ach was.
Ja, wir haben heute noch in der Geschäftsstelle so Barometer von Sportbild und so. Da waren wir ja die beliebteste Mannschaft und dann, wenn du unten geguckt hast, waren wir auch bei der anderen Umfrage, die unbeliebteste waren wir aber auch. Ja, also ist halt, wenn du polarisierst.
So. Das ist ja echt kurios.
Ja, natürlich, aber das sind doch die Bayern eigentlich auch, oder?
Ja, absolut. Ich kenne die Umfragen nicht, aber die würde ich sofort unterschreiben. Die Bayern sind bestimmt beides.
Da sind bestimmt
im Fußball,
beides. Ganz und bestimmt. Wir waren wirklich, wir
aber haben warum sehr denn? Also,
Großstadt
fällt mir leicht und unbeliebt wegen Mäzen?
Ja, Großstadt, Mäzen, Mäzenatentum hat in Deutschland
Handball
immer.
Ist ein Dorfsport.
Ja, dann kommen wir aus Hamburg, die meinen, wo sie könnten und ganz besonders und gucken mal und haben Kohle ohne Ende und haben den noch und den noch und kann man ja auch verstehen, muss ja auch nicht jedem sympathisch sein. Ist ja, also, wenn ich mal ehrlich bin. Könnte man schon irgendwo nachvollziehen. Da gab es andere Mannschaften oder Vereine, die haben seit Jahren versucht, den nächsten Schritt zu machen.
Ja,
und da kommt da so ein Verein an, die haben dann 10.000 Fans.
Und setzt sich oben drauf.
Und kaufen den noch und den noch und den noch und setzt sich da mal schnell oben drauf und sagt, naja, da sind wir jetzt mal besser als ihr. Also,
dann hatten sie ja immer noch so einen komischen Trainer auch. Ne?
Ja, der war ja auch ein bisschen anstrengend. Ja, klar. Natürlich, genau das Gleiche. Was glaubst du, wie viele Leute gesagt haben, der hat nicht alle Tassen im Schrank, der da draußen rummacht.
Ja.
Ich war ja wirklich, also wenn ich mich ab und zu sehe. Es gab mal bei Eurosport WhatsApp. Kennst du das?
Ja, dieses noch? Durchseppen durch die schönsten Sportunfälle,
genau.
Spektakulären Bilder, whatever.
Genau. Und da hatten die einen Song, ich meine, ich glaube, das war Always Look on the Bright Side of Life oder Take It Easy oder irgend sowas. Und da hatten die nur Sachen von mir zusammengestellt. Weil damals hat Eurosport auch Champions League doch gemacht. Ja.
Ja.
Wie ich da draußen einen Feitstanz nach dem anderen aufgehen. Das habe ich irgendwann mal nackt, habe ich das gesehen. Ich habe mich beäumelt. Da wirklich so über 1-2 Minuten lang nur von mir, wie ich mich da völlig scheiße benehme. Ja.
Schön. Sieht man gerne.
Ja, ich lag da zu Hause, zippte auf den. Nein, was das ist ja du, um Gottes Willen. Was machst du da? Bist du denn völlig blöd oder was? Ja, ja.
Ehrlich. Gibt es das noch irgendwo zum
Nachgucken? Ich habe keine Ahnung.
Müssen wir mal gucken. Bei Eurosport mal nachfragen.
Ob es das noch
pures
gibt.
Pures Gold.
Ja, ja.
Oh, das würde ich gerne machen.
Und ich habe da natürlich schon Szenen von mir gesehen, wo ich auch gedacht habe, Alter, jetzt bist du aber oben drüber. Ich habe ja mal einen Wischmob an die Decke geworfen sogar.
An die Decke?
Ja, ach Gott, das darf ich
gar nicht erzählen. In der Barclaycard-Arena.
Warum erzähle ich sowas? Nein, da war ich noch Trainer in Wallau und da haben die mich so aufgeregt, die Schiedsrichter. Da bin ich an meiner Bank vorbeigelaufen und dann sitzen dann immer die Mädels, die mit den Wischern da. Und da habe ich den Wischer aus der Hand genommen und habe den einmal quer durch die Halle gefeuert. Der ist oben hinterm Tor, ist der eingeschlagen, das Team. Krass. Ja, ich war ehrlich. Da habe ich auch ein bisschen Stress gehabt danach, muss ich dazu sagen. Ja, ja.
Ja, mit wem? Mit den Schiedsrichtern?
Ah, ja, da soll ich dann auch gesperrt werden und so. Ja, ja, da war auch schon Uwe Stemberg, hat auch gesagt, oh, Schwalbe, jetzt bist du oben drüber.
Aber solltest du?
Ja, ich wurde dann auch für 4 Spiele gesperrt und sollte noch länger gesperrt werden und so, ja, ja.
Ja, 4 Spiele ist ja niemand zu Schaden gekommen,
oder? Nein, niemand zu Schaden gekommen. Ich habe es auch so, hier, weißt du, in das Fangnetz hinterm Tor geworfen, so, weißt du, so ganz oben und dann ist das Ding da.
Und dann konnte nicht gewischt werden und alle deine Spieler haben sich verletzt.
Ja, genau, so rum war es. Ne? Die haben zum Glück kam er wieder runter, der Besen.
Ach, herrlich. Schwalbe außer Rand und Band, das ist schön. Davon wollen wir gerne gleich noch mehr hören. Jetzt haben wir so ein bisschen auf die Aktualität eingezahlt und jetzt gibt es natürlich noch wahnsinnig viel zu bereden, gleich in Rubrik 2. Die große Karriere, das Martin Schwalbe. So, wir haben uns ein bisschen gestärkt. Ich hoffe, man hört das nicht zu sehr, das Kauen der Gummibärchen. Schau, wir fangen am besten mit deiner Spielerkarriere an. Versuchen wir es mal einigermaßen chronologisch durchzugehen. Du hast ja echt viele Vereine gehabt, ne?
Hör auf, fang nicht so an. Das stimmt nicht, ich bin eine treue Seele. Das stimmt Verdammt. Nicht, genau. Nein,
Buch, pfui. Du hast wieder direkt gesehen, worauf ich hinaus wollte. Naja, aber du warst Göppingen, Wallau, Massenheim.
Ich erklär's.
Ja, bitte.
Lass mich's erklären. Ich habe angefangen, ich bin in der Jugend bei der TSG Osweil aufgewachsen und habe da bis zu meinem 18. Lebensjahr alle Jugendmannschaften durchlaufen, als ganz treuer Mensch.
Das ist wo?
Osweil ist ein Stadtteil von Ludwigsburg bei Stuttgart.
Okay.
Ja.
Im Schwabenland.
Im Schwabenländler. Ich bin eigentlich ein Schwab. Naja, nicht so richtig. Meine Eltern kommen nicht aus dem Schwabenland. Von daher rede ich nicht ganz so schwäbisch. Mhm. Aber ich bin da aufgewachsen, zumindest in Ludwigsburg. Ja. Schönste Barockschloss der Welt nach Versailles. Wirklich ein Riesenschloss. Mhm. Kann sich jeder mal anschauen. Ist ein Traum.
Okay.
Wunderschön. So, nur das am Rande. Da bin ich aufgewachsen. Dann war es natürlich, der schwäbische Vorzeigeverein hat angerufen. Frisch auf Göppingen.
Das war, glaube ich, so
1982.
Und
das war natürlich für mich klar. Da war ich, bin ich gerade 19 Jahre alt geworden, habe gesagt, also frisch auf Göppingen, wow. War damals übrigens Rekordmeister, deutscher Rekordmeister und alles mögliche hatten Fans und alles.
Das hätte ich jetzt auch nicht
mehr gesagt. Ja, ja, sicher.
Das war damals deutscher Rekordmeister.
Ja, ja, sicher. Das war damals ganz großer Sport. Mhm. Ist ja heute noch ein großer Verein, muss man ja auch sagen. Aber damals war das.
4-mal den EHF-Cup gewonnen.
Damals war das wirklich auch für uns Schwaben. Jeden schwäbischen Handballer das Allergrößte. Ist es vielleicht auch heute noch. Mhm. So, und dann habe ich dahin gewechselt und dann gab es leider, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, den Zwangsabstieg 1984, weil der leider jetzt schon verstorbene Juri Klempel halt Geld verdient hat und hat gegen Amateurstatus und gegen was weiß ich was verstoßen und was damals alles gab und irgendwie. Ach, und dann, Gott. Ja, ja.
Das hing nur an einem Spieler, oder was?
Ja, das hing an einem Spieler. Boah. Ich war damals noch ein junger Kerl. Ich bitte meine Zurückhaltung dazu verstehen, weil ich das auch nicht ganz mitbekommen habe, was da jetzt genau im Einzelnen weiß. Ja, und dann kam das Angebot vom TV Großwallstadt und TV Großwallstadt war natürlich auch die nächste große Nummer.
Der Aushängeverein.
Aus Unterfranken. Also toll, da bin ich 1984, da durfte ich als Nachfolger von Kurt Glühspieß, dem Weltmeister, durfte ich da tätig werden. Und das war natürlich eine riesengroße Ehre. Da bin ich da hingegangen und war da 4 Jahre lang. Hat auch viel Spaß gemacht. Und dann gab es den nächsten in Lackschufereien. So hieß er damals, Tusemäß.
Lackschufereien?
Er hat sich immer selber so genannt, der Lackschufereien. Ja. Das war natürlich mit Jochen Fratz, mit Stefan Hecker, mit Peter Krebs, mit Thomas Happe, mit Peter Quarzi und mit mir. Und 1988 bin ich da hingewechselt. Das war nochmal so ins Ruhrgebiet. Super Ecke, kann man toll leben, hat Riesenspaß gemacht. Ja, da war ich 2 Jahre. Und Danach habe ich mir überlegt, was machen wir jetzt? Und dann bin ich zur SG Waldau-Massenheim und da war ich 15 Jahre.
Jetzt wollte ich gerade sagen.
15
und
Jahre.
Wie passt das jetzt zur treuen Seele?
Weil ich eigentlich bis auf Tusem Essen, das war wirklich so eine sportliche Herausforderung und ein bisschen auch eine finanzielle Herausforderung, gebe ich zu. Das hat natürlich so.
Bist ja auch mal Meister geworden, ne?
Ja, wir sind Meister und Europapokalsieger geworden. Genau. Ja.
Damals ich habe das alles nicht, ich bin ja erst danach geboren, ich weiß es halt aus den, ne, aber war ja damals ein absoluter Top-Verein.
Ja, natürlich.
Zwischen Zweitligist, vielleicht langsam wieder Erstligist.
Wenn man wir haben 1989 sind wir deutscher Meister geworden und haben Europapokal gewonnen und dann habe ich einfach die SG Waldau-Massenheim gesehen. Die SG Waldau-Massenheim war damals zu dem Zeitpunkt Fünfter oder Sechster in der Tabelle und die haben auf meiner Position ein bisschen Bedarf gehabt. Da gab es so, ja, die Möglichkeit. Und da habe ich gedacht, das ist so eine tolle Mannschaft. Wenn du da dabei bist, dann können wir bestimmt erfolgreich sein. Habe ich gedacht, in meiner mir zurückhaltenden Art, habe ich gedacht, Mensch, da könntest du bestimmt mithelfen, dass wir erfolgreich sind. Und dann bin ich dahin. Und da sage ich auch ganz ehrlich, wenn da nicht im Jahr 2005 die Insolvenz gekommen wäre, wäre ich da ewig geblieben, weil da wollte ich nicht mehr weg. Da war ich 15 Jahre lang, 8 Jahre als Spieler und 7 Jahre als Trainer.
Fließender Übergang.
Fließender Übergang, bin ich heute noch Bodo Strömann, dem Chef, endlos dankbar, leider auch schon verstorben, endlos dankbar, dass er mich damals auch zum Trainer gemacht hat. Und das war, meine beiden Kinder sind in Wiesbaden geboren, meine Frau kommt aus Wiesbaden. Das war schon sehr, sehr schön.
Ja.
Aber da gab es dann leider, hat es mit der Finanzierung nicht mehr hingehauen. Dann war ich aber ja schon kein Spieler mehr. Da war ich ja schon 7 Jahre Trainer. Ja. War ich kurz in Wetzlar und dann war ich wieder 10 Jahre in Hamburg. Also ich bin schon eine treue Seele. Ja.
Hast du schön erklärt. Erklär das mal einem wie mir. Ne? Ich habe diese Zeiten konnte ich ja leider alle nicht miterleben. Wie war denn der Handball damals? Also ich weiß halt, es gab viel niedrige Ergebnisse. Da gab es sowas wie 17-16 oder so mal. Was war sonst noch anders als
das? Ist,
als
das ist wirklich so einer der Punkte, der mich um meinen nächtlichen Schlaf treibt. Deswegen bin ich ja immer so unausgeglichen und so unruhig. Weil wenn ich das heute sehe, ich würde so gern heute Handball spielen. Ich finde das so attraktiv, ich finde das so schön. Und das ist auch deutlich körperloser als das früher.
Ja, damals war noch viel Metzgerei. Ne?
Ich habe so viel auf die Fresse gekriegt. Davon träumen andere, glaub mir. Davon träumen andere. Das gab es so schön aufs Maul. Weil das war halt einfach so auch erlaubt. Die ersten 2 Schläge waren schon mal eine gelbe Karte, nur höchstens. Die nächsten 3 dann mal eine ernsthafte Verwarnung. Und dann gab es mal eine 2 Minuten Strafe. Nach dem 7. Schlag gab es dann vielleicht mal. Da gab es wirklich Vereine, da bist du hingefahren, da hast du genau gewusst, dass der Ball keine große Rolle spielt. Und jede Mannschaft hat eigentlich so 1 oder 2 Abwehrchefs gehabt, die halt wirklich nur damit beauftragt waren, ja, ein bisschen rumzumetzgern. Ja. Da könnte ich jetzt ein paar Namen nennen, dem will ich aber nichts Böses, aber das war so. Da gab es schon ein paar Jungs, die halt wirklich nie im Angriff gespielt haben und hinten sehr, sehr viel durften.
Piet Krebs kommt mir immer so aus der Geschichte, weil ich auch mal mit ihm zusammengearbeitet habe.
Ja, Piet, super Typ war der bei Tusem Essen. Ja. Ich könnte jetzt auch sagen, auch ein guter Junge, Henry Kaufmann war der bei der SG Waldau-Massenheim. Da gab es Mille Bartschis bei Flensburg. Flensburg war eine der größten Kloppertruppen aller Zeiten.
Ja.
Sag ich dir.
Jetzt die Feinspieler von
Herrn. Natürlich, das war eine, die hatten Jungs Hinrichs, Bartschis, früher Schäfer noch, dann die Generation danach. Da ging es richtig zur Sache, da ging es richtig. Die haben auswärts, haben sie ja fast regelmäßig verloren, waren auch immer so ein bisschen gegen den Abstieg damals. Ja, und nach vorne und dann zu Hause ging es zur Sache. Die haben doch
Hat sich keiner getraut, dagegen zu pfeifen von den Schiedsrichtern?
Die haben in so einer kleinen Halle gespielt, da gingen vielleicht 1500 Leute rein. Da standen die Leute einmal komplett ums Spielfeld rum. Die standen in den Sag doch mal schnell, nicht Umkleidekabinen, sondern in den Geräteräumen, so. In den Geräteräumen. Da stand, da wurde die Klappe hochgemacht, da standen die Leute, die Zuschauer sind reingeführt worden in den Käfig und die Schiedsrichter sind reingeführt worden. Die haben genau gewusst, Alter, wir müssen hier irgendwie wieder rauskommen.
Dafür müssen wir selber sorgen,
dass hier das möglich ist. Was glaubst du, was da los war? Also das war wirklich schon eine harte
klingt
Zeit.
Jetzt sehr witzig, aber ist eigentlich nicht der Sinn.
Nein, des Sports, war nicht der Sinn, ne? Des Sports. Also. Und deswegen, ich gebe ja zu, dass ich mich eher für einen Handballer halte, der das schnelle Spiel bevorzugt, der auch über ganz gute Lösungen mit Ball verfügt und Situationen gut einschätzen konnte. Ich war ja nie so ein kräftiger, großer Spieler, sondern ich habe das schon versucht mit schnellem Ball. Und da, wenn ich das heute sehe, das wird natürlich gesucht. Das brauchst du. Mir geht das Herz immer auf, wenn ich so die Magdeburger sehe, wenn sie als Beispiel, wenn sie vom eigenen Torwart, wie die den Ball nach vorne treiben, wie der Beziak, wie die das machen, aus mit Lagerkrähen, aus Sullivan, mit einer Geschwindigkeit, mit einer Gemeinsamkeit. Das finde ich wunderschön. Und da wäre ich gern dabei. Ja. Sage ich ganz ehrlich, da wäre ich gern dabei, da würde ich gern mitrennen. Ja. Und das tut mir manchmal ein bisschen weh, dass ich in diesem Bezug in der falschen Zeit aufgewachsen.
Jetzt muss ich noch einmal auf unsere letzte Folge zurückgreifen. Ich will das Zitat jetzt nicht nochmal vorlesen. Ich versuche es mal so aus dem Kopf. Frank Carstens hat mal gesagt, dadurch, dass das heute alles solche Athleten sind, das haben wir mit ihm in der letzten Folge besprochen. Er hat gemeint, sinngemäß, ihr mit euren Körpern heute, wenn ihr nach den Regeln von damals spielen würdet, da würde es Tote geben auf dem Feld.
Ja, ist richtig.
Siehst du auch so?
Ist richtig, ja. Wir waren nicht so trainiert, weil ganz einfach die Jungs heute wissenschaftlich besser aufgebaut sind, weil das natürlich alles besser funktioniert. Jetzt kommen hier die Football-Jungs rein.
Oh, jetzt wird es interessant. Jetzt kommen Patrick, Izume und Björn Wehr.
Den hört kein Mensch, oder?
Den hört jeder.
Ach so,
ihr habt die auch schon mal aufgezeichnet. Ja, ich habe Schwalbe gefragt, ob wir. Ja, wir sitzen jetzt hier. Wir nehmen gerade auf. Ich schätze mal so eine halbe Stunde oder so noch. Wollen wir noch mal nachher. Ich rufe dich an, wenn wir fertig sind. Ja, wir bringen Sachen hoch. Ich freue mich.
Wir kommen vor.
So, jetzt muss ich einmal kurz erklären. Also in dem Hotel, wo wir sind, in Unterföhring, sind gerade Patrick Izume und Björn Werner, meine alten Kollegen von Ran NFL, reingelaufen gekommen, die hier auch, die haben einen Football-Podcast, Football Bromance, die hier auch aufzeichnen. So, sorry für die Störung, da mussten wir jetzt einmal mit denen quatschen. Zurück zum Handball. Also ihr wart damals nicht so trainiert.
Also wir haben das ist nicht ganz richtig. Es war in der damaligen Zeit einfach so gang und gäbe. Wir haben schon unseren Sport professionell betrieben. So wie es damals halt vorgelebt wurde oder wie es nach wissenschaftlichem Stand war. Wir haben halt zum Beispiel, wir haben in der Vorbereitung haben wir zweimal die Woche Krafttraining gemacht. Und dann nicht mehr.
Ganze Saison
ja,
nicht
dann
mehr.
Halt nicht mehr. Ja, hast du doch jetzt müssen wir Krafttraining machen. Da hast du irgendwelche Eisenstangen durch die Gegend geworfen. Ja, und da hast du dir wehgetan. Am besten noch mit den gleichen Gewichten. Also die Jungs, die 120 Kilo drücken konnten mit denselben Gewichten. Also mit, sag ich mal, 60 Kilo. Und die nur 30 Kilo drücken, die sind fast drunter gestorben. Also es war alles so noch. Und wir haben trainiert wie die Wahnsinnigen, aber halt falsch. Aber halt wenn man das heute weiß, falsch. Wir haben Entenläufe gemacht. Kennst du Entengang noch?
Ja, wie war das? Ja,
wenn du den Arsch unten am Boden hast, so mit den Knie nach vorne, da platzen dir vorne die Kniescheiben raus. Richtig. Haben wir von einem Ende zum anderen gemacht, da hast du vorne Knieschmerzen gehabt.
Und da dachte man, das hilft den
Knie. Ja, hast gedacht, nee, das ist halt für die Muskulatur gut. Ja, die Knie waren egal.
Ja, das habe ich als Kind auch noch
gemacht. Entengang und so ein Scheiß. Ja. Wenn das heute einen machen, wenn heute einer sagt, mach mal Entengang, sagt, du hast wohl nicht alle Tassen im Schrank, willst du mich umbringen? Und so ein Mist haben wir gemacht. Deswegen, wenn du heute siehst, Handballer von früher, die haben alle einen eigenartigen Gang, weil denen alles wehtut. Schau mal einen Heiner Brand an oder schau mich mal an, wie wir uns so vorwärts bewegen. Das ist alles diesen Sachen geschuldet. Und daher nochmal, da hatte Frank Carsten natürlich recht. Mit den Regeln von damals wäre das heute mit der Fitness sicherlich schwer. Ja. Nichtsdestotrotz haben wir es damals ja auch regulieren können. Es ist ja, keinem jetzt irgendwie was Ernsthaftes passiert.
Zum Glück.
Außer Joe Deckarm, der aber jetzt aus anderen Gründen da.
Der ist einfach unglücklich gestürzt.
Wenn er unglücklich gestürzt ist. Ja. Das ist jetzt. Sonst ist ja so auch nichts passiert. Wir konnten es ja trotzdem zum Schluss regeln. Aber es waren schon Schmerzen.
Ja.
Ich hatte 5-mal die Nase gebrochen.
Fünfmal? Mhm. Da ist ja gar nichts mehr übrig irgendwie.
Die habe ich auch richten lassen nach meiner aktiven Karriere.
Ja, ich wollte schon mal sagen, die sieht ja wunderschön aus.
Ja, oh, danke dir. Die habe ich komplett mit der großen Schwalbe Operation
richten lassen. Schwalbe hat sich mal eine Schönheits-OP
gemacht. Ich habe keine Luft gekriegt. Da war alles verschoben und naja, klar, das ist ja nach fünfmal ist ja alles angedetscht. Boah. Müsste eigentlich theoretisch, glaube ich, fast jeder Handballer machen, weil du kriegst immer so mal Schläge und dadurch hast du nachts Probleme, Luft zu kriegen.
Boah, aber fünfmal? Ja, aber
ich habe mal eine.
Tut das nicht jedes Mal ein bisschen mehr weh oder wächst das wieder so zusammen, dass es. Boah, das klingt schon hart, ey.
Das ist halt so. Ich meine, ich habe auch 16 Jahre Bundesliga gespielt. Ja. Dann geht's ja wieder.
Ja.
Aber über Schmerzen, natürlich hat das halt, Handball hat auch was mit Schmerzen zu tun. Ja. Das wissen wir doch alle. Da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Es ist ein harter Sport. Und wenn du jetzt mal, aber ganz weg von unserer Sportart hier, wo gerade die Football-Jungs hier vorbei sind, jeden Sport, den du leistungsmäßig betreibst, der ist natürlich für deinen Körper
kein Balsam. Ja, Leistungssport ist nicht mehr
egal. Gesund. Und wenn du nur, sag ich mal, jetzt in Anführungszeichen Hochsprung betreibst, dann machst du ja auch die Knie kaputt. Marathon, wurscht.
Ja.
Alles, was du leistungsmäßig betreibst, und wenn leistungsmäßig nur isst, wirst du dick. Ist nur mal so. Ja, alles.
Das mache ich zum Beispiel.
Komisch, warum ich da jetzt gerade drauf gekommen bin. Nein! Ja, aber alles, was du übertreibst als Mensch, ist ja so.
Ja.
Und Leistungssport ist nun mal übertrieben.
Ja.
Ist
ja.
too much.
Ja.
Das muss jeder wissen, der das macht.
Ja. Eins aus deiner Spielerkarriere, ich glaube, die einzelnen Stationen oder so jetzt, ne? Es gibt was, wo du sagen würdest, das ist noch eine tolle Anekdote. Was ich noch spannend finde, hast eine Olympiasilbermedaille 1984 in Los Angeles geholt. Das muss ja schon ein außergewöhnlicher Moment nochmal Spielerkarriere gewesen sein.
Das war 1984, da war ich ja erst 21 Jahre alt. Und auch das habe ich erst dann so ein paar Jahre später verstanden, dass das eigentlich die drei schönsten Wochen des Handballerlebens waren, die wir dort verbracht haben. Ja, sagen wir eigentlich alle, die jetzt da dabei waren, wir haben ja heute noch regen Kontakt miteinander und sind noch sehr gut befreundet. Das war in der Konstellation einfach wunderschön. Du bist nach Amerika gekommen. Du warst in Los Angeles,
damals,
die Sonne hat geschienen,
das war nicht normal. Nicht mal so rüberfliegen.
Das hat man halt auch nicht gemacht. Du warst ja noch jung und das war einfach noch was anderes, die Olympischen Spiele damals. Ich hatte ja die Ehre, 96 auch dabei zu sein in Atlanta. Mhm. Da war das schon, das waren ja so ein bisschen die Coca-Cola-Games, da war schon alles so durchorganisiert und da war alles schon eingezäunt und jeder für sich. Wir damals 84, wir sind da Venice Beach spazieren gegangen, hatten unsere Akkreditierung draußen rum, da sind uns die Leute um den Hals gefallen, da gab es Freigetränke überall. Das war einfach eine große Party, das war noch so ein bisschen ursprünglicher alles.
Und also die haben das wirklich gesehen, das müssen Sportler sein.
Oh, wir sind mal abends sind wir los, das weiß ich noch wie heute, da gab es in so einem Hochhaus in Los Angeles, Downtown, da gibt es ja nicht viele Hochhäuser, aber da gab es eins, da war oben drin eine ganz angesagte Diskothek. Frag mich nicht nach dem Namen. Und wir natürlich da hochgefahren mit so einem, weiß ich noch genau, ein Fahrstuhl, der draußen lang ging. So ein Glasfahrstuhl. Das war damals der Hammer. 1984, ein Fahrstuhl, der draußen lang fuhr. Und wir fahren da hoch und da war oben so die Eingangshalle und da standen gefühlt Millionen von Menschen. Da wollten wir schon wieder umkehren. Da haben wir gesagt, da kommen wir niemals rein. Das kannst du vergessen. Hier sind die Schönen, die Reichen, hier ist die Welt. Und wir armen aus Göppingen. Was wollen wir denn hier? Oder wo wir alle herkamen, aus Leutershausen oder aus Cuxhaven und wo der Teufel.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, was wollen wir mal die Akkreditierung raus, gucken mal, was passiert. Ja, dann sind wir da so irgendwie in die Schlange und dann waren wir dann dran und da guckt er uns da an, ganz bös, die 28 Türsteher, die da standen, gefühlt. Und ich so die Akkreditierung so, come on, come on, come inside. The first two drinks are on the house. Come on, yeah. Haben die uns da rein, wie als wenn wir Schauspieler, Superstars wären und als ob wir irgendwas Besonderes könnten. Nur einfach, weil wir halt bei den Olympischen Spielen waren und die das mega geil fanden.
Ja, zu Recht.
Weil die stolz drauf waren. Ich sag, kommt da. Und da standen wir da an der Theke, weißt du, wie heute. Da haben wir da noch Getränke gekriegt.
Mega.
Und dann so, Alter, was ist jetzt gerade passiert? Das gibt's doch gar nicht. Und das war natürlich in der Gesamtheit ein sensationelles Gefühl.
Mhm.
Also das war schon diese drei. Und wir haben natürlich auch jedes Spiel gewonnen bis aufs Finale. Mhm. Kommt natürlich noch dazu.
Mhm. Ja, ja, es lief auch sportlich nicht schlecht.
Wenn,
ne?
wenn
ja,
du jedes
ja.
Spiel gewinnst, hast du sowieso schon bessere Laune.
Ja. Bleibt klar. Sowas hängen, dass man da nicht, ich meine, die Chance auf Gold, die kriegt man die meisten Leute nur einmal im Leben.
Ja, wir Idioten. Haben wir auch nur einmal gekriegt. Ja. Ärgern wir uns heute noch drüber. Mhm. 18-17 verloren, haben aber auch nicht das beste Spiel gemacht. Das haben auch so ein paar Prozentpunkte, haben so irgendwie haben wir nicht auf die Platte gekriegt.
Weil ihr so lange in dem Club wart?
Nein, das war ja danach alles. Das war ja alles danach, um okay. Gottes Willen. Das war, hat damit, das hat damit, wir haben uns schon ordentlich drauf vorbereitet, aber das war im Nachhinein sehr ärgerlich. So eine Goldmedaille hätten wir schon gern gehabt. Und die aber Silbermedaille, die habe ich jetzt anderthalb Jahre gesucht übrigens zu Hause.
Oi, und? Wieder gefunden?
Wir haben zu Hause renoviert und haben da das Kinderzimmer von meinem Sohn, der hatte immer die Silbermedaille in seinem Zimmer auch mit renoviert und alles und war anderthalb Jahre lang verschwunden.
Nein.
Ich habe immer wenn, ich glaube, ich habe zu meiner Frau 3000 Mal gesagt, du, wo ist eigentlich meine Silbermedaille? Wegen dir ist meine Silbermedaille. Aber du mit deiner Silbermedaille.
Ist nicht hier,
und jetzt vor 6 Wochen ist sie wieder aufgetaucht.
Ja, und wo war sie?
Die war irgendwo oben im, nicht im Keller oben, sondern unterm Dach. Im
Dachboden.
Im Dachboden, da bei den ganzen Sachen, die war ausgeräumt, dann da war sie mit ihrem Schächtelchen.
Ja, aber jetzt hast du sie ja wohl hoffentlich irgendwie in der Vitrine oder...
Jetzt ist sie im Schließfach.
Im Schließfach, da ist sie ja.
Da ist es sicher, jetzt habe ich sie im Schließfach.
Ja, Wahnsinn.
Ja. Ja. Und jetzt noch eine aktuelle Geschichte. Mein Best Buddy, der kam, war gerade in Peru, ist vorgestern aus Peru zurückgekommen, Donnerstagabend, ist bei ihm eingebrochen worden. Michael Roth, auch die Silbermedaille 84 zu Hause.
Nein.
Und die haben Schmuck geklaut, haben die Silbermedaille, haben das Schächtelchen aufgemacht, haben es für nicht würdig erachtet, die Diebe, und haben es da gelassen.
Ach Gott sei Dank.
Kannst du dir das vorstellen?
Ach Gott, siehst du mal, wie doof die sind. Ein Glück, ey.
Kannst du mal, Schmuck, alles geklaut jetzt. Boah, der kam gerade Hochzeitsreise.
Ist ja auch
kommst zurück aus Südamerika und die räumen sie die Bude Nein. aus. Das ist schon mal scheiße. Oder Michael Roth kennt vielleicht jeder auch.
Ja, ja, ich glaube, den kennt
man. Ex-Trainer MT Melsung.
Ja, noch gar nicht so lange her, der Vorgänger genau. von Heiko Grimm.
Von Heiko Grimm, genau.
Ich die meisten, ja. die hier zuhören.
Auch ja. Nationalspieler und alles. Und da haben sie wirklich, dem haben sie die Silbermedaille zum Glück aber nicht geklaut.
Ja, zum Glück, aber also der Rest ist ja schon doof genug, aber das, mein Gott, das ist ja, die müsste man ja fast nochmal dreimal durchprügeln dafür. Ey.
Ja, aber
das
ist schon
Schächtelchen aufgemacht und für unwürdig.
Ja, so haben sie nicht mitgenommen.
Das ist ein heiliges Wort. Oh Mann. Zum Glück. Da gibt's ja, wie groß war der Kader damals? Waren das auch 16?
16, Mann, ja, 16 waren
wir. Ja, war damals schon so.
Ja, tolle Mannschaft.
Achso, wobei Trainer kriegt er dann auch einen, ne? Und viel, also
Simon Schobel, Trainer, und wer war Co-Trainer 84?
Weiß nicht. Heiner?
Ja,
keine Ahnung.
Ja, mit Heiner liegt ja immer richtig. Natürlich Heiner.
Ist immer ein guter Typ.
Immer ein guter Typ. Heiner Brandt war 1984 Co-Trainer. Hat er auch super gemacht. Mhm. Hat ja 83 war er selber noch Nationalspieler und hat dann seine Karriere beendet und war Co-Trainer und das mit Simon Schobel zusammen gemacht. Tolles Gespann.
Mhm. Ja, Hochphase. 78, oder? Hat Heiner seinen Titel als Spieler gewonnen.
Genau.
Ne? Ja, ja. Okay, dann war das 6 Jahre danach. Ja. Wobei, mir hat er, das hat er mal erzählt, dass er eigentlich gar nicht vorhatte, auch Trainer zu werden und so irgendwie ein bisschen da reingerutscht ist. So ein bisschen wie du es bei Toto vorhin. Mhm. Können wir froh sein, dass er da reingerutscht ist.
Ja. Das sind ja manchmal ganz gute Ansätze, wenn man nicht so verkrampft ist, sondern wenn man sagt, ach, ich mache das jetzt mal so.
Ja.
Hat man ja manchmal die besten Ideen.
Ja. Wie war es bei dir? Du hast vorhin schon erzählt, du 90 bis 98 war Lau Massenheim gespielt und dann den fließenden Übergang.
Da
du warst, glaube ich, sogar kurz Spielertrainer.
Ja, 1998 war unser Trainer Velimir Klaic. Mhm. Und der hatte dann das Angebot, kroatischer Nationaltrainer zu werden. Und ist dann relativ Knall auf Fall, musste er dahin wegen Qualifikationsspielen und so. Und hat ihm natürlich keiner...
Das ist ja ein Riesending, ne?
So, und dann ist er da zurück und hat da war halt dann kroatischer Nationaltrainer, wollte auch zurück nach Kroatien. Und dann war ich 3 Monate als spielender Trainer und an meiner Seite war Armin Emrich, der ehemalige Bundestrainer, war auch mal Bundestrainer, 95 in Island bei der WM zum Beispiel. Mhm. Haben sie einen guten jetzt hoffentlich der Armin, ich glaube Fünfter oder Sechster sind sie geworden. Mhm. Wirklich einen guten Platz belegt, hat einen tollen Job gemacht. Und er war der Mann auf der Bank dann praktisch, konnte aber nicht trainieren. Ich habe die ganze Woche immer die Trainingseinheiten geleitet und so. Und ich habe dann noch ein bisschen mitgespielt. Oh, da habe ich auch so ein paar Erfahrungen gemacht. Und 1998 dann endgültig als habe ich dann aufgehört.
Wieso konnte er nicht trainieren?
Also weil er natürlich aus der Ortenau kam, Lehrer ist und dann nicht so, einfach sagen konnte, ich kann jetzt die ganze Woche da hochkommen. Mhm. Sondern er hat ja nur ausgeholfen. Er kam immer zu den Spieltagen.
Auch das hatten wir mit Frank Carstens, dass im Westen, im Osten ist das wohl nicht so. Er hat erzählt, im Westen ist das so. Wenn er erzählt, er ist Handballtrainer, dann wird er gefragt, ah ja, spannend, und was machst du als richtiger?
Ja, genau. Ja, natürlich. Ja, klar. Ja. Ja, natürlich. Das war ja auch damals zum großen Teil so. Das waren halt viele Lehrer oder Menschen, die halt viel Zeit haben. Ja. Die eigentlich doch nichts arbeiten.
Hör auf, hier wieder auf den Beamten rumzuhacken, Schwalbe.
Hör auf. Meine ich ja gar nicht so.
Und was hast du gemeint? Da hast du auch ein paar Erfahrungen
gemacht? Ja, ich habe ja zum Beispiel ein Spiel gehabt, in Magdeburg, das werde ich nie vergessen, haben wir in Magdeburg gespielt und wir hatten eine tolle Truppe mit der SG Wallau Massenheim auch 1998 mit Frederik Woll und wirklich auch vielen guten deutschen Spielern und da haben alle ein super Spiel gemacht und wir hatten echt die Chance in Magdeburg zu gewinnen. Der Einzige, der richtig scheiße gespielt hat, weißt du, wer das war?
Ich habe eine Vermutung.
Ich habe einen Ball nach dem anderen verschrotet.
Oh nee.
Ich habe gedacht, jetzt rennst du hier rum, machst hier einen auf Supertrainer, du Vollidiot, und wirfst hier einen Ball nach dem anderen neben das Tor, bist du denn völlig doof, wir könnten das Ding schon längst eingetütet haben. Die waren alle super drauf, die haben alle getroffen und ich wieder und wieder daneben. Und
ja, aber was denn
nicht
aufgehört?
Ja, da habe ich mich auch ausgewechselt und alles, aber das wurde ja dann auch nicht viel besser und ich war also auf jeden Fall, ich erinnere mich heute noch an dieses Gefühl, du bist so dumm, Schwalbe, wirklich, jetzt verlieren wir in Magdeburg und du als Supertrainer bist daran noch schuld. Aber ich meine, dass wir sogar noch mit einem Tor gewonnen hätten. Zum Schluss, das Ergebnis hat sich bei mir nicht so eingebrannt. Auf jeden Fall, es ging noch alles gut. Das
Ergebnis, auch kurios.
Ja, das
leidest immer
nicht
noch an dem Spiel und
ich weiß nicht mehr, wie es ist. Ja, aber ich glaube, unentschieden oder mit einem gewonnen. Müsste ich nochmal nachgucken.
Okay.
Müsste ich nochmal nachgucken. Aber das war, ich weiß nur das Gefühl, das ich da hatte. Mhm. Und und da habe ich dann gedacht, Mensch, schnell aufhören mit der Karriere. Mein allerletztes offizielles Spiel war bei der Europameisterschaft, auch wieder Trainer. Wer war's? Nationalmannschaft, 1998 Trainer.
War das noch Bredemeier?
Ich weiß nicht. Wenn ich das jetzt so frage, wer war da wohl Trainer?
Ach so, nein, da war es von Heiner.
Ja, natürlich, da war Heiner.
Sorry, ja, ja, ja. Sag mal, stimmt, der hat ja Mitte der 90er oder so übernommen. Ne?
Völlig wahr, der hat, glaube ich, 97 übernommen.
Ja gut, da war es ja um ein Jahr.
Das aber wenn ich das doch so klar frage, war
ja,
das
ja,
dass Heiner das
der
ist.
Der große Heiner.
Und da haben wir einen dritten Platz bei der Europameisterschaft belegt. Die war damals noch im Mai. Und das war mein letztes Handballspiel. Also da war die Bundesliga-Saison schon zu Ende. Mhm. Und dann haben wir dort noch Spiel um Platz 3 und 4 gegen Russland gewonnen, gegen die großen Russen gewonnen. Mhm. Und mit der Bronzemedaille habe ich dann meine Karriere beendet.
Oh. Und? Mit viel Wehmut? Oder?
Überhaupt nicht.
Nee?
Überhaupt nicht. Keines Wunder.
Warst froh, dass rum ist, oder
ja,
wie?
Ich war wirklich
nach
froh.
Nach 20 Jahren?
Ich war 16 Jahre lang Bundesliga. Zwar war ich 35, mit 19 habe ich angefangen, war 16 Jahre Bundesliga. Es ging halt auch nicht mehr. Ich habe morgens, ich kam nicht mehr aus dem Bett und es war wirklich hart, war wirklich harter Tobak. Mhm. Und sich immer wieder dahin zu bringen. Und dann hatte ich auch ein paar Verletzungen, dann musste ich wieder alles aufholen und so weiter. Es ging nicht mehr. Und dann bist du auch, wenn du dann aufhörst, bist du auch innerhalb von 3 Monaten nicht mehr in der Lage, das wieder zu bringen. Du bist dann raus.
Echt?
Bist ja, du das geht so schnell.
Schnell weg.
So also für mich gefühlt. Okay,
ja.
Ob das jetzt bei anderen so ist, weiß ich nicht. Aber dann trainierst du nicht mehr richtig.
Muss immer so ein bisschen so an, wobei der ganz anderes Alter, aber Kim Ekdal, Dürier.
Ja, gut, der kommt wieder. Aber der ist halt erst 27.
Ja, klar. Ganz andere Nummer.
Ganz andere Nummer.
Ja, aber in dem Alter ist das so schnell.
Also ich fand das, ich gefühlt, bei mir war das so. Bei mir war das so, innerhalb von 3 Monaten habe ich gesagt, oh Gott, hier könnte ich nicht mehr mitspielen.
Aber dann hast du ja scheinbar einen tollen Zeitpunkt. Also wenn du noch in der Lage warst, Teil einer Nationalmannschaft zu sein, die Bronze gewinnt und dann aber sagst, nee, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, auch Menschen, ja, wäre noch gut gewesen, aber auch nicht so, dass alle sagen, oh Gott, jetzt schleppen wir den Schwalbe noch mit rum.
Ja, das war schon, bin ich auch nochmal Bodo Strömer dafür dankbar, dass er mich da dass er mich da 3 Monate vorher schon zum Trainer gemacht hat. Mhm. Und dass er mir das auch zugetraut hat. Ich lag ihm natürlich ein bisschen in den Ohren, habe gesagt, Mensch, lass mich doch machen. Ich würde es gern machen.
Mhm. Du hattest schon so, hast du gemerkt.
Dass
du
ich
so
habe gedacht, Mensch, hätte ich jetzt Bock drauf.
Ja,
hätte ich jetzt echt Bock drauf, mit den Jungs das zu machen. Und
warst du schon immer einer, der so Handball so, merkt man ja irgendwie, welche Leute wie ein Trainer vielleicht gucken und welche Leute eher einen anderen Blick auf Handball haben?
Ja, gut, aber das möchte ich jetzt von mir nicht behaupten. Ich hab Handball gespielt, ich liebe Handball. Und ich glaube, ich habe mich mein ganzes Leben lang damit beschäftigt auch. Und wenn du dich damit beschäftigst und das gern machst, dann bleibt auch ein bisschen was hängen. Mhm. Und ich denke immer so, ich habe von jedem Trainer, den ich hatte, so ein bisschen was mitgenommen und habe das so für mich so zu so einer meiner eigenen Philosophie verwurstet und habe noch meine Persönlichkeit obendrauf getan. Ob die gut ist oder schlecht ist, mag jeder selber entscheiden. Und dann kam halt irgendwo der Trainer Schwalb dabei raus, der manchmal auch ein bisschen übers Ziel rausgeschossen ist, muss man auch sagen, aber vielleicht auch die eine oder andere Sache richtig gemacht hat.
Ja, ich habe halt zum Beispiel, ich habe immer so bei Andi Schmid zum Beispiel das Gefühl, ne? Also über Abwehr müsste man nochmal dann reden, ne? Aber was der im Angriff alles sieht und erkennt und für Gedanken hat, da habe ich irgendwie so das Gefühl, der muss doch eigentlich irgendwann Trainer werden. Und
ich sage dir aber, das ist, ich glaube, jetzt ich würde das dem Andi Schmid durchaus zutrauen, weil er auch natürlich ein intelligenter Kerl ist, aber er darf natürlich nicht den Maßstab anlegen, dass die Leute so viel sehen wie er. Er kann sie auch überfrachten. Ja, ich habe zum Beispiel, ich war nach...
Verstehe ich komplett.
In der Saison 98, 99 war ich nach 4 Monaten ein bisschen auf der Kippe als Trainer. Da haben auch nicht so gute Ergebnisse gehabt, haben auch nicht so toll gespielt. Und dann kam die Mannschaft, allen voran Jan-Olaf Immel, der damalige Nationalspieler auch, kam zu mir her und da habe ich zum Spitzname Eike und da habe ich zum gesagt, Mensch Eike und so haben wir uns unterhalten. Da sagt er, Schwalbe, sag ich, was ist denn los? Lass uns doch einfach mal in Ruhe.
Okay.
So ungefähr so. Also wortwörtlich möchte ich es jetzt nicht wieder.
Also lass uns einfach mal Handball spielen.
Und du machst uns irre. Du sagst uns das und das und das und das noch. Und dann fängst du wieder von vorne an und sagst noch hier und da musst du noch hier und nichts. Ja, ja. Wir sind ja völlig bekloppt. Wir wissen ja gar nicht mehr, was wir machen sollen. Wir versuchen ja alles recht zu machen, aber dadurch verlieren wir natürlich unseren Spielwitz und alles. Mach mal ein bisschen weniger. Mach nicht noch eine Videosequenz und nochmal und das ist eben so die Sachen, die man lernen muss. Und das bin ich jetzt gerade drauf gekommen, weil du Andi Schmid sagst, wenn er den Maßstab anlegt, dass alle so spielen sollen wie er, dann werden die alle dran verzweifeln.
Ja. Da gibt es nur einen alle 10 Jahre, der das überhaupt so im Kreuz hat. Ne?
Ja. Der war übrigens mal bei mir eine Woche im Probetraining beim HSV.
Und du hast ihn nicht genommen.
Und ich habe ihn nicht genommen.
Schwalbe. Warum? Und wann war das?
Oh, das war ganz am Anfang meiner Zeit, 2005, 2006. Da müssen wir mit dem Andi uns noch mal drüber unterhalten. Die Jahre fliegen ja in meinem Alter. Das war ganz am Anfang, aber da war auch noch ein ganz junger Kerl da. Aus der Schweiz, hatte auch in der Bundesliga noch gar nicht gespielt und war bei mir im Probetraining. Immerhin hatten wir ihn schon mal so gescoutet, dass wir gesehen haben, dass es ein Riesentalent ist, aber da war er auch noch nicht so weit. So wie er heute ist.
Der kam 2010 in die Liga und wäre nach dem ersten Jahr, hat er auch hier im Podcast erzählt, fast wieder abgehauen, weil
es nicht funktioniert hat. Genau, hat ja auch bei den Rhein-Neckar-Löwen überhaupt nichts auf die Reihe gekriegt. Am Anfang kam da als Auswechselspieler und die haben ihn alle angeguckt, was will der denn? Ja. Er ist ja dann von, wo er nicht zu uns ist, dann nach Dänemark gegangen und hat dort erst nochmal gespielt, hat da Spielanteile bekommen. Das wäre beim HSV gar nicht so möglich gewesen, weil wir natürlich deutscher Meister werden wollten und ganz andere Ansprüche hatten und ihn da hätten gar nicht so entwickeln können. Also im Prinzip war das alles richtig.
Hattest du damals schon Dulle? Ich weiß nicht, war der
Nein. Dulle kam dann später. Dulle kam später. Dulle, die Jahre, du fragst mich was. Müsste ich jetzt wissen. Ich glaube 2010. 2010 kam Dulle.
Ja. 3 Jahre war er dann da, bis er zum THW gegangen ist.
Genau. Ja. Wir sind noch Champions-League-Sieger zusammen geworden, 2013. Ja, der war auch mein Kapitän, Domagoj Duvnjak. Den habe ich ja als 20-Jährigen geholt aus Kroatien. Da haben wir es erkannt.
Das kann ich immer noch kaum glauben, ne? Dass der ist ja immer noch erst Anfang. Ich denke immer der Duvnjak, der
ist 31 geworden.
Der müsste ja langsam aufhören, gefühlt, so was der alles schon geschafft hat. Das ist völliger Quatsch.
30 oder 31?
Ich glaube, er ist 31.
Jetzt. 30 oder 31. Ja, den haben wir damals, kann man ja ausrechnen, als 19, 20, 21-Jährigen. Ja. Also ich habe ihn damals schon gesehen, da war er noch ganz jung. Und da wollten wir ihn schon haben und es hat sich dann so ein halbes, dreiviertel Jahr hingezogen mit Ablösungen. Da haben wir ein Schweinegeld für bezahlt. Wirklich, weil er in Zagreb da schon auch, weil die lassen sich das immer gut bezahlen, wenn sie Spieler ausbilden.
Ist ja so angelegt.
Ist auch ihr Modell, ist auch alles in Ordnung, ist auch gut so. Bilden ja auch tolle Spieler aus. Und da hat sich das ein bisschen gezogen, aber da kam er zu uns, das habe ich sofort gesehen, dass das ein außergewöhnlicher Junge ist. Und das hat er ja über viele Jahre nachgewiesen.
Welthandballer, dann bei eurem Champions League-Triumph gewonnen.
Mein Gott, war der gut. Ja. Dem konntest du immer den Ball geben, er war immer da, war immer für die Mannschaft da, nie wichtig, sich nie selbst wichtig genommen.
Ist ja heute noch so, ne?
Also so ein klasse Kerl.
Ja. Und bei sowas, also du hast ja jetzt auch erklärt, warum das nicht ging, aber denkt man da trotzdem dann nochmal drüber nach bei Andi und sagt dann, oh Mist, hätte ich den doch mal geholt, wenn man den ein paar Jahre später
natürlich,
dann
sieht. Ja. Natürlich, aber ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Also wir lachen da ja heute noch so ein bisschen, wenn wir uns sehen, schmunzeln wir immer so ein bisschen darüber. Also er hat das ja damals auch verstanden und ja, das war einfach eine andere Zeit. Heute wird man das natürlich anders machen, aber er hat sich ja super gut entwickelt und ist ein absoluter Weltklasse-Handballer geworden. Also ich glaube, wir waren auch erfolgreich, er ist erfolgreich,
ja,
alles richtig.
Ist für alle gut gegangen.
Genau.
Genau. Ja, du hast dann, stimmt, du hast jetzt eigentlich angesetzt und gesagt, am Anfang, also Immel kam mal auf dich zu und meinte, lass uns doch mal spielen. Es wurde ja dann doch noch eine Erfolgsgeschichte, die bis 2005 ging, ne?
Also wir hießen ja damals die jungen Wilden, weil wir auch eine ganz junge Truppe hatten, war ja, haben wir ganz was Neues aufgebaut gemeinsam, ganz viele Nationalspieler rausgebracht. Es gab eine Weltmeisterschaft in Portugal 2003. Da gab es ein Finale, WM-Finale, Deutschland gegen Kroatien. Wer war Trainer von Deutschland?
Horror. Ja, da war es Heiner Brand. Das weiß jetzt sogar ich noch, weil da habe ich vorm Fernseher gesessen und am Ende wahrscheinlich mal wieder geweint. Wie so
und da haben sie ja wirklich, und da waren die Stammspieler, so wie Zerbe und so, die waren verletzt. Und da haben meine ganzen Wallauer Jungs im WM-Finale gespielt. Auf der Mitte Steffen Weber, auf halblinks Jan-Olaf Immel, auf halbrechts Christian Rose. Das waren alles meine Jungs. Mhm. Dazu noch kam noch Pascal Hens. Das waren alles die Jungs, die wir damals gemeinsam entwickelt haben. Und da haben wir eine ganz tolle Zeit gehabt. Sind auch Vierter in der Bundesliga geworden und haben wirklich eine ganze Spielergeneration da entwickelt. Das war eine schöne Zeit. Ja.
Und 2005 war dann das Ende, kurz Wetzlar. Und dann ging es aber ganz schnell weiter nach Hamburg, ne?
Ja, ich war in Wetzlar Trainer bis 21. Oktober 2005 und da kam ein paar Tage vorher der Anruf aus Hamburg und ich gebe zu, das hat mich sehr gereizt. Wetzlar, toller Verein, hat wirklich auch viel Spaß gemacht.
Handball pur irgendwie, ne?
Aber Hamburg, ja, Handball pur, toll, also richtig, ging es richtig zur Sache, war super schön, aber Hamburg hat natürlich auch einen riesen Reiz ausgeübt, gebe ich zu. Und die Möglichkeit, so eine Mannschaft, so eine Top-Mannschaft da zu trainieren, in so einer Riesenhalle, die wollte ich mir natürlich nicht entgehen lassen, das gebe ich auch offen zu. Und dann bin ich nach Hause gefahren, nachdem das Angebot telefonisch kam und habe meiner Frau gesagt, Schnucki, ich glaube, wir müssen nach Hamburg. Das war die ganz, ganz beschissen.
Nein, hä? Nach Hamburg geht doch alle.
Wiesbadenerin, da hatte ich nie vorstellen können, aus Wiesbaden rauszugehen. Also okay. In Hamburg, und Hamburg ist schon weit weg erstmal. Also ja, das ist schon erstmal weit weg.
Nein, das Wiesbaden nein, ist ja sorry, das Hessen. Ist ja schon Hessen. Entschuldigung.
Das hat mit Schwaben
nichts
zu tun.
Dir. Da kommst du ja her, genau. Aus dem Schwabenland. Entschuldigung. Ja, also, ist ja die Hauptstadt von Hessen. Ja, ist das nicht die Hauptstadt von
Hauptstadt
Hessen?
Von Hessen, genau. Und dann sind wir dann nach Hamburg gegangen. Auch lustig, habe ich das erste Bundesligaspiel als Trainer habe ich gemacht, ohne einmal die Mannschaft trainiert zu haben.
Hä?
Ich habe, das ging dann die ganze Woche so mit Verhandlungen und dann hatten sie am Samstag ein Spiel gegen Wilhelmshaven und
Herr Isume klopft schon wieder an. Ja. Mit dem müssen wir nachher noch Gesellschaft leisten.
Ja, machen wir gleich. Und da haben wir samstags gab es ein Spiel gegen Wilhelmshaven. Damals war der HSV 13 in der Tabelle, muss man dazu sagen. 13.
Sie kommen noch vorstellen.
Nicht zu fassen, waren wirklich 13. Du, und dann haben wir freitags den Vertrag dann endlich unter Dach und Fach gehabt. Und dann hieß es dann, ja, du musst aber samstags die Mannschaft da beim Spiel coachen. Da bin ich mit einem Freund aus Wiesbaden Samstagmorgen nach Wilhelmshaven gefahren, kam in die Besprechung von der Mannschaft dazu rein. Die hat dann eine eigene Besprechung gemacht. So, muss ich dazu sagen, zuerst standen sie vorm Hotel. Sie standen vorm Hotel und dann habe ich gesagt, und was macht ihr jetzt? Ja, wir machen jetzt gleich Besprechung. Da bin ich mit denen da in die Besprechung rein, da hatten sich da so einen Spielplan zurechtgelegt, weil sie ja keinen Trainer hatten.
Ach so, ja, die mussten, wer hat dann einfach...
Keine, da die Mannschaft hat so mit Igor Lavrov und so und haben gesagt, oh, machen wir und Guillaume Gilles, die haben sich da so ein bisschen was zurechtgelegt. War ja super. Da habe ich gesagt, gut, mache ich jetzt mal nicht viel. Ich würde mal sagen, so viel Abwehrangriffwechsel machen wir mal nicht. Das ist ein bisschen anstrengend.
Hast weil die wollten natürlich jedem erinnert, gerecht werden. Aber nicht zu viel machen.
Nicht zu viel machen, ja genau. Weil die wollten natürlich jetzt allen gerecht werden und sollen. Die wollten mit 12 Mann spielen. Nein, Spaß am Rande, aber das war ganz lustig. Und dann haben wir dank Goran Stojanovic im Tor, der hat da ganz viele 7 Meter gehalten, haben wir das Spiel gewonnen in Wilhelmshaven. Mhm. Waren alle sehr aufgeregt. Ich war sehr aufgeregt. Das war echt ein Spiel. Mhm. Boah, kannst du dir vorstellen. Mhm. Du, und dann bin ich mit dem Mannschaftsbus nach Hamburg gefahren von dort aus.
Das ist ja Wahnsinn.
Ja, ja. So war das.
Ja, da konntest du da überhaupt allen mal richtig Hallo?
Ich bin nee, wirklich auf dem Parkplatz. Ich bin und, angekommen, ich trainiere mich jetzt noch. Dann. Auf dem Parkplatz bin ich da angekommen, hier vorm Hotel ja, und hab denen die Hand gegeben. Hab gesagt, so, ich bin euer neuer Trainer. Und die haben gesagt, ja, wir haben jetzt gleich Besprechung.
Das ist ja irre.
Vorm Spiel, ja.
So da würde man ja heute sagen, ja, das nee, kann man doch nicht, das Spiel.
Das macht man nicht und das Spiel macht ein anderer und
genau,
so.
Genau, nee. Und dann.
Aber wir waren in Hamburg, ich war da auch schon immer ein bisschen anders. Mhm. Und da haben wir das gemacht. Und dann habe ich mich danach noch mit den Fans ein bisschen unterhalten. Ich habe gesagt, so, jetzt wir versuchen das mal jetzt hier. Und dann bin ich in den Mannschaftsbus eingestiegen und bin nach Hamburg ins Hotel gefahren. Mhm. Lustig.
Ja. Und es ging ja dann, ne, also auch angetrieben von einem großzügigen Präsidenten.
Aber die Mannschaft war ja schon toll. Die weiß, die stand ja, ja da schon. War ja im Oktober. Da waren ja schon gute Leute. Wir haben dann in diesem Jahr noch den Pokal gewonnen. Mhm. 2006 direkt ja, den ersten Titel. Wir haben direkt den ersten Titel. Da war ich 6 Monate da oder 5 Monate. Da haben wir direkt den Pokal gewonnen. Da haben wir aber auch die Bundesliga gnadenlos vernachlässigt. Das war mir so wurscht. Da haben wir voll über die Bundesliga drüber trainiert. Das habe ich danach auch nie mehr
gemacht. Weil du wusstest, kann dir eh keiner schlecht auslegen, weil die Saison ist ja schon.
Die Saison war eh schon rum und wir konnten jetzt eh nichts mehr gewinnen. Und wir absteigen war auch nicht möglich. Da habe ich gnadenlos 4-6 Wochen lang über die Bundesligaspiele hinweg trainiert.
Ja.
Das, da haben wir nicht gut gespielt. Da haben schon alle gesagt, was macht der? Ist der völlig, die spielen ja immer schlechter unter dem.
Ja.
Und zack, haben wir den Pokal gewonnen.
Und dann hat da sie da. Mal das erste Stein.
Und da war Stein natürlich mal die erste, das erste Ding da. Ja, ja, war geil. Ja. So ging es los.
Du bist ja dann, glaube ich, jetzt weiß ich gar nicht mehr, welches Jahr das war. Du bist dann einmal der, inzwischen hat der THW dich abgelöst, du bist mal mit 7 Punkten der beste Vizemeister aller Zeiten.
Ja, richtig. Geworden. Richtig, ja, wir waren natürlich einige Zeit immer so ganz knapp dran am THW. Ja, haben dann auch mal so zu Hause das entscheidende Spiel nicht gewinnen können und haben dann mal auswärts einen blöden Punkt. Das war immer, es ging Jahre nur zwischen dem THW und uns. Und ja, 2011 haben wir es dann endlich umgestemmt. Ja, dann haben wir es dann geschafft gehabt und 2013 haben wir noch die Champions League oben drauf gesetzt.
Und 2011 war das dann so das Gefühl, dass das Ende einer langen Reise und jetzt war es einfach mal dran, jetzt war einfach mal Zeit, oder wie war das?
Erzähle ich noch eine Geschichte zu 2011, damit es auch jetzt nicht zu lang wird. 2011, eines der entscheidenden Auswärtsspiele in Berlin, Füchse Berlin. Ja. 2 Tage vorm Spiel meinen einige Spieler, Donnerstagabends in Hamburg weggehen zu müssen. Ich wache am Freitagmorgen auf und wusste als aller, erst sofort 3 Anrufe, weil ich kannte ja in Hamburg doch mehrere Menschen. Deine Spieler waren heute Nacht unterwegs.
Uiuiui.
Freitagabend zum Training standen sie draußen in der Halle, habe ich sie alle in die Kabine reingerufen. Habe ich gesagt, ihr habt jetzt eine Chance. Sofort mir sagen, wer, ob ihr habt ihr mir was zu sagen. Und wenn ihr mir was zu sagen habt, sagt mir bitte wer. Mhm. Da haben die sich angeguckt, da war richtig Alarm im Hafen. Da haben sie sofort gesagt, okay, wir wollten nur was essen gehen, ist schief gegangen, wir waren unterwegs. Ein paar Kandidaten, da habe ich die zur Sau gemacht, sag ich dir. Das war, da ging es um alles. Wir haben in Berlin gespielt, das waren die wichtigsten 2 Punkte. Mhm. Da, weil da musstest du gewinnen, um Deutscher Meister zu werden. Mhm. Das war so Februar, März, das war ein ganz wichtiges Spiel. Da gehen die vorher weg. Ja, haben sich da treiben lassen, so ein paar Jungs. Mhm. Ich nenne jetzt mal keine Namen.
Ich wollte gerade fragen.
Ich könnte da 1, 2 nennen. Und
vielleicht einer mit den Initialen M.K.
Aber selbstverständlich.
Hätte ich mir jetzt, kann sich jetzt glaube ich jeder denken.
Habe ich jetzt nicht
gesagt. Das wäre so der auch nicht Erste,
den ich ist gesagt hätte. War ja auch. Aber zur Halbzeit haben wir mit 10 geführt in Berlin.
Das ist natürlich solide.
Ich glaube, also ich meine 19-9. Das war das Spiel, wir waren unstoppable. Ich stand in der Halbzeit da, ich habe gedacht, naja gut, dann müssen sie eigentlich immer weggehen. Wir haben war ein unglaubliches Spiel geliefert. Unglaublich.
Das ist ja das Stefan Kretschmer-Prinzip. Ne? Man geht weg und denkt sich, hat dann so ein schlechtes Gewissen, dass man unfassbar abliefert.
Ja, das geht halt natürlich nicht immer. Das ist das Problem. Wenn du das jedes Wochenende machst, irgendwann lieferst man nicht mehr ab. Ja, ja. Aber da hat es natürlich genauso gepasst. Ja. Ja.
Also wobei, ich glaube, M.K. hat einige Zeit seiner Karriere versucht, das genauso zu machen.
Aber ein guter Junge. Komm, ein guter Junge. Alle passt alles. Wirklich. Alles,
nein, ein Riesenhaar. Es geht um Mimi Kraus natürlich.
Der, ne? Mimi war natürlich
der immer ist dabei, auch offen.
Natürlich. Ja, da hat er auch seinen Spaß gehabt. Hat auch Spaß im Leben. Und Menschen, die Spaß im Leben haben, die sind immer gut, um sich
ganz
zu haben.
Ganz toller Kerl. Mhm. Freut man sich immer, wenn man den
genau,
sieht. So
genau.
Ein gute Laune Mensch. Ne?
Genau, so soll es sein.
Ja, und 2011 hast du ja dann nach der Meisterschaft, wir müssen erst nochmal, Pascal Henz hat hier im Podcast erzählt, ihr habt 4 Wochen vor dem Ende der Saison die Meisterschaft schon klar gemacht, dementsprechend. Er hat es als Orgien bezeichnet, was da gefeiert wurde, weil ihr 4 Wochen lang Zeit hattet, diese Meisterschaft zu begießen, weil sie so früh feststand. Warst du da auch mal dabei oder wie hast du den Titel gefeiert?
Na ja, gut, als Trainer bist du natürlich eher Begleitmaterial und bist da natürlich auch nicht immer toll gern gesehen. Wenn der Trainer dabei ist, ist es natürlich nicht so lustig wie okay. Normal. Aber auf einigen offiziellen Veranstaltungen war ich natürlich schon dabei und die waren auch... im oberen Segment angesiedelt. Also ich glaube, da hat sich der HSV Handball nichts zu Schulden kommen lassen, was feiertechnisch anbelangt. Da waren natürlich auch ein paar Ausflüge nach Mallorca dabei und solche Geschichten, die natürlich auch dann über 3 Tage feuchtfröhlich waren. Aber grundsätzlich hat es die Mannschaft, die hat mich jetzt nicht gebraucht, um da richtig einen loszumachen. Da muss man sich als Trainer auch nicht dranhängen. Aber wenn wir mal gemeinsam unterwegs waren, ja, dann haben wir auch das Leben genossen und haben uns über den Erfolg gefreut. Ich glaube, das ist auch wichtig. Man sollte das auch in der heutigen Zeit machen. Mhm. Man muss die Erfolge auch feiern und muss, das ist auch eine Motivation, wieder neue Erfolge zu erringen, um wieder gute Laune zu haben und wieder ein bisschen feiern zu dürfen.
Ja, ja. Du bist ja dann vom Traineramt für ein Jahr weg.
Ja, ich war dann Präsident und Geschäftsführer und alles Mögliche, ja. War Per Kalén war mein Nachfolger, weil wir halt einfach gesagt haben, auf der Position soll es mal auch mal einen Wechsel geben. Mhm. Das hat nicht so ganz funktioniert mit Per Kalén aus unterschiedlichsten Gründen. Und dann an Weihnachten bin ich dann wieder zurückgekehrt und habe das dann weitergemacht. Nochmal bis 2014. Mhm.
Und dann der ganz große, oder war, ich weiß nicht, war das größer für dich, nochmal die Champions League dann? Wie war das, den europäischen?
Ah, die deutsche Meisterschaft war für uns natürlich schon, also ohne deutsche Meisterschaft wäre die Geschichte nicht vollendet gewesen. Mhm. Muss man auch mal klar sagen. Aber vielleicht gäbe es dann den Verein noch. Habe ich mich auch manchmal gefragt.
Ja, weil dann Andreas
Weil dann hat noch Ziele vielleicht da gewesen. Wir haben natürlich dann auch irgendwann mal alle Ziele erreicht. Ja, also wir sind 2-mal Pokalsieger, wir sind Europapokalsieger, der Pokalsieger haben wir auch noch gewonnen 2007. Dann sind wir nochmal Pokalsieger 2010, 2011 Deutscher Meister, 2013 Champions League. Dazwischen noch, ich glaube, 2 Supercups oder 3. Also wir haben eigentlich jeden Titel im Vereinshandball gewonnen. Ja. Und vielleicht war das auch so eine Argumentation, dass man dann so... Ich weiß es nicht, ich möchte jetzt nicht für andere sprechen, aber vielleicht wird es den HSV Handball heute noch geben, wenn wir nie Deutscher Meister geworden wären.
Über das Ende müssen wir natürlich schon noch sprechen. Ich würde erst mit deinem persönlichen Schicksal, so kann man es ja glaube ich wirklich nennen, anfangen. Hast du vorhin schon mal kurz angerissen. Du hast dann echt auch gesundheitlich einen schweren Schlag erleiden müssen, der quasi mit der Entlassung zusammenfiel.
Ja, ich habe natürlich die Monate vorher schon gemerkt, dass mir es gesundheitlich nicht so gut ging. Warnung von mir an alle Menschen da draußen, wenn ihr merkt, dass ihr immer kurzatmiger werdet und dass es euch nicht gut geht und dass ihr irgendwie Schweißausbrüche habt und solche Geschichten, geht bitte zum Arzt. Das kann manchmal das Herz sein. Und eine Untersuchung tut nicht weh, es ist nicht schlimm. Ja, und es geht auch schnell vorbei und dann weiß man wenigstens, ob man was hat oder ob man vielleicht auch nichts hat. Ich habe das nicht gemacht, ich bin nicht zum Arzt, weil ich damit gar nicht gerechnet habe, weil damit sowas rechnest du ja nicht. Du rechnest ja nicht damit, dass dein Herz nicht funktioniert.
Du dachtest einfach, es wird wieder.
Ich dachte, ja gut, ich habe zu der Zeit auch noch geraucht, ich Vollpfosten. Und da habe ich gedacht, naja, hast vielleicht ein bisschen viel geraucht und schlecht gelebt und es war auch eine stressige Zeit. Und die Leute haben zu mir auch mal gesagt, du siehst immer schlechter aus, aber habe ich dann, naja, ist halt jetzt, wird schon wieder. Wie man halt so ist, wird schon wieder, klar. Man macht, denkt doch nicht an Herzinfarkt.
Ja, nee. Möchte man
mit 51
nicht.
Doch nicht.
Ja, ja.
Und dann habe ich morgens die Kündigung gekriegt. Bei mir zu Hause habe ich den Geschäftsführer noch zu mir zu Hause empfangen. Boah, ich sage, war klar, kein Problem, bringen Sie vorbei, damit das auch offiziell wird.
Ach so, du hast es schon.
Ich habe es schon geahnt. Der hat mich jetzt da nicht zu Hause überrascht, sondern das war klar. Der hat mich angerufen, also, du, ich weiß, jetzt ist es soweit und so, ja, alles klar, komm vorbei. War eigentlich kein großes Thema. Ja. Und an dem Abend wollte ich dann in eine Theateraufführung von meinem Sohn. Ja? Mhm. in die Schulaufführung, wie das so ist. Ende des Schuljahres, 3. Juli, Ende des Schuljahres. Und da ging es mir so schlecht, dass ich, ja, Schweißausbruch, Schmerzen im Arm, im linken Arm, dann, ja, alles mögliche. Und dann kam zum Glück der Hubschrauber, weil meine Frau die Nachbarin angerufen hat und hat gesagt, guck mal nach dem, da stimmt was nicht. Und die Nachbarin hat zum Glück einen Schlüssel gehabt, ist reingekommen und hat gesagt, tut dir der linke Arm weh.
Ach, deine Frau war geil.
Die war bei der Theateraufführung.
Ah, okay. Und du wolltest da auch hin?
Und ich bin aber, ich war schon dabei, bin dann nach Hause, Schwiegervater hat mich nach Hause gefahren und gesagt, komm, fahr doch wieder zurück. Und ja, und dann hat aber meine Frau die göttliche Eingebung gehabt für mich, Nachbarin anzurufen und sagen, guck mal nach dem, das stimmt was nicht. Und dann kam die zum Glück und hat dann mich gefragt, ob mein linker Arm weh tut. Beim Herzinfarkt tut übrigens der linke Arm weh, das kann ich bestätigen. Mhm. Also ja, der tut mir weh. Und dann kam zum Glück, und da bin ich sehr dankbar dafür, dass wir in Deutschland leben, sehr, sehr schnell, die Rettung und Hubschrauber mit, sogar mit dem Kardiologen, weil sie direkt gesagt hat, Verdacht auf Herzinfarkt. Und dann ging es zur Sache.
Warum Hubschrauber und nicht der Krankenwagen?
Da kam ein Krankenwagen, aber weil sie gesagt hat, das sollte man dann auch sagen, wenn man bei der Rettung anruft, sagen Verdacht auf Herzinfarkt, weil es kann ja sein, also es ist ja in den Rettungswagen, ist ja manchmal nur ein Arzt und dann auch nicht immer natürlich ein Kardiologe, sondern vielleicht ein Allgemeinmediziner oder ein Orthopäde oder was auch immer. Und dann kam die normale Rettung und parallel dazu auch direkt noch mit dem Hubschrauber ein Arzt, der da wirklich auch Ahnung von hatte. Und dann haben die mir das Leben gerettet bei mir im Schlafzimmer.
Ja. Und das, aber kriegt man bei Bewusstsein mit?
Ich habe die letzten 2 Minuten gewusst, dass ich alleine nicht mehr rauskomme. Ich hatte so einen Vernichtungsschmerz, so heißt das, auf der Brust vorne. Da kriegst du keine Luft mehr, bewegst dich nicht mehr. Und da wusste ich jetzt, ich konnte auch nicht mehr sprechen, ich konnte nichts mehr machen. Ich war, und dann zum Glück kamen dann direkt die Ärzte und haben mir tatsächlich hier mir direkt die Spritze an den Hals, an die Halsschlagader gesetzt. Und dann ging es wieder. Aber es war natürlich nur so, der war natürlich nicht weg, der Herzinfarkt, aber es ging wieder.
Ey, und du, aber, du lagst da im Bett und hättest selber nicht mal mehr
jemanden
anrufen können.
Nein, Ende. Ich konnte nichts mehr machen. War vorbei.
Boah, das ist ja
brutal. War vorbei. Ich wäre nicht mehr, ich konnte mich nicht mehr. Da habe ich war nur noch da, ich konnte nicht mehr aufstehen können, ich war nichts mehr. Vernichtungsschmerz heißt das.
Boah, das kann man sich.
Aber jetzt lassen Sie es zu dramatisch werden.
Ja, aber das
um Gottes Willen.
Und dann. Was heißt nicht zu dramatisch? Es ist nun mal das Dramatischste, was es geben kann.
Ja, also deswegen erzähle es ja eigentlich auch, um Menschen zu warnen.
Ja,
es kommt leider oft genug vor.
Es kommt
leider oft genug vor, dass Menschen sich nicht um ihren Körper kümmern. Das habe ich auch nicht getan. Ich hätte fast die große Quittung bekommen und die willst du nicht bekommen. Nicht wegen sowas. Muss einfach nicht sein. Muss einfach nicht sein, wenn man da ein bisschen drauf hört, weil man merkt, es gibt immer so Vorzeichen, das kommt ja selten so auf einen Schlag. Ja. Also ich habe das schon die paar Monate vorher auch gemerkt, dass mir es nicht gut ging.
Hatte dann aber irgendwas mit der Kündigung auch zu tun?
Boah, das möchte ich jetzt eigentlich nicht behaupten. Das war halt der zeitliche Zusammenhang, der dann natürlich auch in den Medien für Furore gesorgt hat. Klar, aber ich möchte das jetzt keinem aufdrücken, dass das jetzt daran schuld war. Wie schon gesagt, ich habe es die Monate auch schon davor gemerkt. Es war halt der Tag, ja, da ging es mir dann halt auch nicht so gut. Und vielleicht war es auch eine große Zäsur. Und man kann ja in seine Psyche auch nur so ein bisschen marginal reinschauen. Ich wusste dann schon, dass bei meinem Baby, beim HSV Handball, das vorbei ist. Ich habe ja da auch viel Energie reingesteckt, ja, und habe auch tolle Zeiten gehabt und viel Spaß gehabt. Und naja, dann war es halt soweit. Ja. Aber ob das jetzt wirklich einen ursächlichen Zusammenhang hat, wage ich mal zu bestreiten.
Also ich glaube, du hast die Lehre daraus gesagt, ja. Wenn irgendwie möglich, nicht so weit kommen lassen. Du wurdest dann notoperiert, habe ich mal.
Die Geschichte war, dass ich wurde dann ins Krankenhaus geschafft und dann lag ich dann da und habe gedacht, naja, jetzt geht's mir eigentlich gut, ich könnte wieder aufstehen.
Oh.
Weiß ich doch genau. Ich wollte oben aus dem Schlafzimmer noch, weil bei uns ist die Treppe ziemlich eng und ich bin ja doch ein bisschen groß. Und dann, nachdem sie mich da versorgt hatten, haben die gesagt, jetzt, wie schaffen wir denn jetzt da runter? Und da habe ich gesagt, ich kann doch aufstehen, ich kann doch runtergehen. Da sagt er zu mir, die nächsten 5 Tage stehen sie gar nicht auf. Mhm. Und da habe ich erstmal gewusst, oh, stopp.
Oh, aber gut, dass der so.
Da war, und dann ist auch immer einer neben mir hergelaufen und hat mich so, Herr Schwalb, damit ich bei mir bleibe. Das heißt, ich bin auch erst später aufgegangen. Auf jeden Fall war ich dann im Krankenhaus und dann haben sie halt, sind sie über die Leiste da rein und haben mir Stents gesetzt, 4 Stück. Hat ein bisschen länger gedauert, weil er noch ums Eck rum.
Die Dinger, die die Adern auf.
Genau, quasi, richtig, ne? Genau. Die werden so rein ballonisiert, heißt das. So mit so
aufgepumpt.
So zum Beispiel werden die Adern geöffnet und dann gibt es, sag ich mal, Strohhalme rein. Mhm. Und das haben die zum Glück alles, hat ein bisschen länger gedauert, aber haben sie alles hingekriegt. Jetzt habe ich 4 Stands und freue mich des Lebens.
Und geht dir, hast du noch große Nachwirkungen?
Nein, eigentlich so körperlich überhaupt nicht. Ich bin den Menschen unendlich dankbar. Ich bin der Technik unendlich dankbar, dass es sowas gibt, dass wir in so einer Zeit leben, was da alles möglich ist. Und ich versuche jetzt einfach ein bisschen gesünder zu leben, ja.
Sehr spannend. Vielen Dank, Schwalbe, dass du uns da einmal mit reingenommen hast. Hört man nicht so oft so eine Geschichte. Du hast ja schon richtig gesagt, wir wollen uns gern wieder den schönen Dingen des Lebens auch zuwenden. Wir haben natürlich mal wieder eine Sprachnachricht eingesammelt von einem deiner alten Weggefährten. Du bist ja, glaube ich, schon auch einer, der viel Kontakt hält und so, dem das wichtig ist. Wir hören einmal kurz rein. Jeder, der was mit Handball zu tun hat, direkt erkennen, wer sich zu Wort meldet. Ich glaube, er stellt sich sogar selber vor.
Ja, hallo Schwalbe, hier ist Blecki. Ich hoffe, du berichtest in dem Podcast nicht nur vom Handball. Ich meine, da bist du Spezialist, aber ich hoffe, du berichtest vom wichtigsten Spiel des Jahres, nämlich vom Ryder Cup, Handball gegen Fußball im Golf. Da zählen wir auf deinen Punkt, deshalb geh früh ins Bett in den nächsten Tagen, trink wenig Alkohol, damit wir mit deinem Punkt rechnen können, denn der ist fest eingeplant. Trotzdem noch viel Spaß und bis nächste Woche. Ciao.
Das musst du kurz auflösen, worum es da genau geht.
Also zunächst erstmal, Blecki wird 50 am Mittwoch.
Ja. Wir sagen,
deswegen hat er gesagt, bis nächste Woche. Also feiert.
Bis wir erscheinen, ist es dann schon her.
Ist es schon her, also gut.
Kann man dann gratulieren und sagen, alles Gute.
Ich werde anreisen zu seiner Geburtstagsparty, freue mich schon riesig drauf. Und ich werde dann angereist sein, wenn das schon darum ist. Aber wird bestimmt eine Riesenparty. Und ja, die Geschichte ist so, dass Kurzversion, Jörg von Torra, ehemaliger, auch selber Handballspieler, bekannt durch Film, Funk und Fernsehen. Ist auch ein verrückter Golfer, hat dann auch viel mit Charity-Geschichten gemacht und hat dann irgendwann mal gesagt, es wäre doch mal toll, wenn so eine Fußballer-Gang von bekannten Fußballern gegen bekannte Handballer mal so ein Ryder Cup-Format im Golfen machen würden. Ja,
da ist es, glaube ich, Europa gegen USA, ne?
Europa gegen USA. Format, ne? Ja. Das ursprüngliche Format, eine der größten Veranstaltungen, Sportveranstaltungen der Welt. Mhm. Ist nicht ganz so groß bei uns, wir haben auch nicht ganz so viele Zuschauer, aber wir nehmen es genauso ernst. Ja. Und das findet jetzt im November wieder statt. Anfang November, da reisen alle an, also zu dieser Truppe gehören neben Christian Schwarzer auch Daniel Stefan, Uli Roth, Michael Roth, Stefan Kretschmer, Heiner Brandt, Kurt Glühspieß, Gerd Rosenthal als Kapitän, Thomas Kokowski, also über viele Generationen deutscher Handball.
Der beste Golfer, meine ich jetzt?
Professor Dr. Matthias Anthuber ist der beste Golfer. Mit Handicap 6 oder sowas.
Ui, okay.
5, 6, der spielt wirklich tolles Golf, ja, muss man echt sagen. Ja. Und dann wir anderen, wir sind so alle gemeinsame Hacker. Wir geben uns viel.
Auch viel Rasen beim Ball dabei.
Wir machen, also muss man schon sagen, wir sind da schon voll dabei, weil das eine tolle Sportart ist, kann ich nur jedem empfehlen, macht viel Spaß.
Ihr seid ja auch alle Ehrgeizlinge.
Und wir sind Ehrgeiz, natürlich. Und wir wollen, und wie hat Blecki richtig gesagt, ich habe letztes Jahr verloren gegen Paule Beinlich, gegen Stefan Beinlich, der hat mich fertig gemacht und das muss ich wieder gut machen. Und wir wollen natürlich, wir haben auch schon gewonnen und da gibt es natürlich große Partys, kannst du dir vorstellen, dann wird natürlich das Leben nochmal richtig gefeiert. Das macht ganz, ganz viel Spaß und wir sind alle hochmotiviert dabei und freuen uns da riesig, dass wir das zusammen machen können. Das wird sehr, sehr schön und ich hoffe, dass ich da meinen Punkt beitragen kann.
Ja. Wunderbar. Blecki ist so einer, mit dem du noch auch generell sehr viel Kontakt hast.
Ja, natürlich. Mit Blecki habe ich immer Kontakt. Mit seiner Familie auch, mit Tanja, mit Kian. Das ist eine ganz, ganz tolle Familie. Er ist ein ganz glücklicher Mensch. Und es macht einfach Spaß, auch mit ihm zusammen zu sein. Übrigens, er ist auch ein sehr guter Golfer, ein sehr genauer Golfer. Spielt sehr akkurat, muss ich sagen. Mhm. Da hätte ich gerne ein bisschen was davon. Ja, aber bei mir ist da eher so Streukommando unterwegs. Aber wirklich ein toller Golfer auch. Kommt leider auch viel zu wenig dazu. Aber das macht immer Spaß, sich mit ihm zu unterhalten. Er ist ein sehr reflektierter Mensch und hat auch die WM 2007 für uns gewonnen. Hallo?
Die Geschichte habe ich dir vorhin erzählt. Ne? Als ich Blackie das erste Mal in meinem Leben gesehen habe, hatte ich schon so einen im Tee und bin dann auf ihn zu, habe ihm den Arm umgelegt und gesagt, Blackie, danke, dass du uns die WM 2007 gewonnen hast. Und es war dort laut, es war in einem Club, ich habe kein Wort verstanden, was er mir geantwortet hat.
Aber du wolltest es einfach loswerden.
Das wollte ich einfach
loswerden. Weil es einfach eine tolle Sache war und weil ganz Deutschland mitgefiebert hat und Blackie war da. Ja, der Strahlemann und hat es super gemacht und war auch der entscheidende Baustein, der da gefehlt hat.
Nachnominiert, ja.
Nachnominiert, das war ja, ich war sein Nachfolger damals beim ZDF, weil er war ZDF-Experte.
Ach, das weiß ich gar nicht
mehr. Ja, sicher, er war ZDF-Experte und da bin ich nachnominiert worden als ZDF-Experte. Ja, kein Spaß.
Ach, geil.
Ja, ist so und dann habe ich ihn dann begleiten dürfen praktisch. Auf dem Weg, wir haben damals das Halbfinale noch gemacht, war sensationell. Ich war in der Arena, auch beim Finale, das war unfassbar.
Das Ding gegen Frankreich, das Halbfinale, das war ja ein, das eigentliche genau. Finale.
Und das haben wir gemacht damals.
Irre, ey.
Ja. Hammer.
Über eine Zahl würde ich gerne noch einmal ganz kurz reden, das muss ich noch suchen. Wo habe ich sie denn auf meinem Zettel? Ach, du weißt es doch sicher selber.
Ja.
Du bist ja weit vorne, Platz 5, wenn ich richtig bin, in der All-Time-Torschützenliste der Handball-Bundesliga. Weißt du, wie viele Tore es sind? 2200 irgendwas.
Irgend sowas. 2272. Immer nur Spaß, ich habe keine Ahnung. Aber so die Ecke irgendwie, ich weiß das nicht auswendig.
Wo steht's
denn? Um
Gottes
Willen.
Du könntest den Platz bald verlieren, bist du quasi selber dran schuld. Weißt du, wer der auf den Fernsten ist?
Hans Lindberg.
Richtig. Ja, könnte klar sein, dass der dich bald überholt. Ich weiß gar nicht, wie viel es noch ist, aber es sind nicht mehr viele.
Ja, natürlich. Ja, Hansemann macht ja auch Tore ohne Ende. Das ist ja auch Hammer. Ja. Und hat ja noch einen langen Vertrag bei den Füchsen, ist Kapitän. Und ja, war einer der besten Rechtsaußen, die jemals Handball gespielt haben.
Dein Rechtsaußen bei den großen Erfolgen, natürlich, auch in Hamburg, muss man sagen. Ja, das meinte ich eben.
Jetzt da saß ich so oft danach in der Kabine und dann kam die Statistik und da sage ich, wir hatten die meisten Tore gemacht, da kam wieder so, euer Hans hat wieder 12 gemacht, hat wieder 10 gemacht, hat wieder 8 gemacht.
Und man kriegt es kaum mit.
Und dann hat schon wieder 12 gemacht, das gibt's doch gar nicht.
Ja.
Hat natürlich auch 7 Meter dabei, habe ich auch gehabt, ich habe auch viele 7 Meter dabei geworfen.
Ja, die Zahl habe ich noch im Kopf, sag mal, wo ist es denn jetzt? Du hast 945 7-Meter-Tore, wenn ich richtig bin. Das ist ja Wahnsinn.
Das hat mir auch immer Spaß gemacht. Mhm. Aber 7-Meter-Werfen ist gar nicht so einfach, weil da ist schon Druck im Kessel.
Ja, da kannst du nur verlieren.
Das darf man mal nicht so unterschätzen. Ja, und da auch ist häufig auch in entscheidenden Spielsituationen, so gegen Spielende, wenn alle müde werden, gibt es häufiger 7 Meter und da musst du sie reinmachen. Ja, sonst heißt es gleich, ja, hätten wir die 7 Meter mal reingemacht.
Genau, das sind die, die wirklich interessieren und wo auch jeder noch genau weiß, wer stand denn da nochmal am Strich. Ja,
hat der Spalt wieder verworfen.
So, jetzt glaube ich, haben wir echt eine Menge besprochen. Ja. Wir machen noch ganz kurz dann unsere dritte Rubrik, Hand aufs Herz, entweder oder. Aber das halten wir wirklich kurz. Ein kurzes Päuschen noch, dann sind wir gleich wieder da. Schwalbe, noch die schnellen 7 kurzen Fragen. Der beste Spieler, mit dem du jemals zusammengespielt oder den du trainierst hast, kannst du dir jetzt aussuchen.
Erhard Wunderlich.
Also mit dem hast du gespielt?
Mit dem habe ich gespielt.
Der ist schon ein bisschen älter, wenn ich richtig
bin. Der ist schon gestorben, auch leider Gottes. War Jahrhunderthandballer in Deutschland. Erhard Wunderlich hat Barcelona gespielt, große Zeit beim VfL Gummersbach. Ein sowas begnadeter Handballer. Er konnte nicht decken, das war sein, hat immer auf Außen gestanden in der Abwehr, aber wenn er den Ball in der Hand hatte, der konnte Sachen, das war unfassbar. Der hat Pässe gespielt, der hat einen Überblick gehabt, das war und war noch über 2 Meter groß.
Ui, was zu der Zeit ja
ein unfassbar guter Handballer. Mhm.
Schön, dass wir uns immerhin so dann noch an unsere großen Handballer erinnern. Gibt es einen Trainerjob, wo du sagen würdest, für den würde ich nochmal zurückgehen auf die Bank?
Da gibt es schon ein paar Trainerjobs. Mhm. Definitiv. Es ist ja auch so, dass ich jetzt nicht meine Trainerkarriere beendet habe.
Ja.
Für mich ruht sie. Mhm. Weil ich kann ja nicht sagen, ich bin ja darin ausgebildet. Ich habe das 16 Jahre lang gemacht. Ich habe es mit einer ganz großen Leidenschaft gemacht. Und das kann ich ja nicht einfach sagen, so, das mache ich jetzt nicht mehr.
Im Rentenalter bist du auch noch nicht.
Im Rentenalter bin ich auch nicht. Fit bin ich auch. Motiviert bin ich. Also von daher, da gibt es doch einige Möglichkeiten. Da will ich eigentlich jetzt auch gar nichts ausschließen oder gar nichts präferieren.
Ja. Nationaltrainer wäre was Gutes, ne?
Das habe ich ja schon mal irgendwann formuliert. Das darf man ja nicht.
Ja, das wurde dir irgendwie gleich um die Ohren gehauen.
Ja, ich weiß auch, von wem es mir um die Ohren gehauen wurde.
Oh ja, nee, ich
ja, gut. Naja, Herr Hanning ist ja jetzt nicht gerade mein großer Freund und Herr Hanning hat das ja gleich zum Anlass genommen. Ja, weil das aber so ist es überhaupt nicht gemeint. Ich habe nur gesagt, und dazu stehe ich auch, dass es natürlich Ziel eines jeden deutschen Trainers ist, auch mal die Nationalmannschaft zu trainieren, weil es einfach das höchste Gut ist. Das ist halt so, das ist ein toller Job, das ist doch klar, das ist doch eine große Ehre. Und das wäre für mich natürlich auch eine große Ehre, das zu machen. Ja. So wie es von Heiner Brandt eine große Ehre war oder wie es auch für Frank Kastens eine große Ehre wäre oder für Martin Heuberger oder für kannst doch alle nehmen, wie du willst. Das ist doch selbstverständlich. Wäre das schlimm, wenn nicht. Nur ich durfte das nicht sagen.
Nee, also da bin ich voll. Ich habe dich damals schon richtig verstanden. Ja, also. Ne? Also, ja. Und geht ja auch nicht. Also,
geht doch gegen niemanden, um Gottes Willen.
Ich glaube, unser aktueller Nationaltrainer Christian Prokop hat sich echt toll eingefunden.
Ja, alles gut. Das ist doch alles in Ordnung. Und das war auch zu einer Zeit, als Christian Prokop noch gar nicht aktiv war. Aber das hat auch mit demjenigen, der es tut, gar nichts zu tun. Das ist ja so, ein Jogi Löw macht es im Fußball ja auch gut. Aber deswegen gibt es ja andere, die auch sagen können, der macht das toll. Und das ist ein toller Job. Ja. Ein Jürgen Klopp sagt ja auch immer, Nationalmannschaft ist natürlich ein toller Job, ist doch keine Frage.
Genau. Du warst ein begnadeter Linkshänder, vor allem im rechten Rückraum aktiv.
Danke.
Ja, das sagst du doch selber quasi.
Über danke, da habe ich dir den Mund gelegt.
Nein, ich habe ja schon mit ein paar Leuten auch, man unterhält sich ja auch mal mit Leuten. Ich rede ja gerne mit den Leuten, vor allem über die, die ich selber nicht sehen konnte. Das habe ich schon gehört, dass man von dir da was mitnehmen konnte. Gibt es aktuell gerade irgendwie einen Linkshänder oder vielleicht auch noch von früher, wo du sagst, Mensch, das hätte ich mir gerne irgendwie von dem abgeschaut, das hätte ich auch gerne gekonnt.
Oh ja, es gab einige, die eine andere Durchsetzungsfähigkeit hatten als ich, muss ich auch sagen.
Also das körperliche 1-1?
Das körperliche 1-1, ja. Da war ich nicht so gut. Ich war eher so ein Spieler, der versucht hat, das spielerisch zu lösen, aber so diese Dynamik zwischen 1 und 2 und 2 und 3, da hat mir ein bisschen was gefehlt. Ja, aber ich habe jetzt Zeit meines Lebens mir eigentlich so über solche Vorbilder nie Gedanken gemacht. Ich habe immer versucht, an meinen Schwächen zu arbeiten und mich weiterzuentwickeln. Also da wird mir jetzt auch keiner einfallen, bei dem ich jetzt sage, oh, ich wäre gern so gewesen wie der. Und wenn, dann wäre das schon so lange her, den kennt dann eh keiner mehr.
Okay. Wenn du mal durchgebrochen bist, frei vom Torwart, lieber ein Dreher oder ein Heber?
Lieber ein Heber, weil ich einen Dreher nie konnte.
Also,
ich konnte sowas.
Den gab es damals auch.
Aber ich habe sowas sowieso nie geworfen. Ich glaube, ich habe in meinem Leben zwei Heber geworfen und vielleicht einen Dreher versucht. Das habe ich nicht gemacht. Ich habe am Standbein vorbeigeworfen. Ich habe im Spielerischen war ich gut, aber ich wollte das Scheißding ins Tor machen. Das war doch völlig wurscht. Mach das Ding rein. Ja. Weil zum Schluss heißt, wir haben gewonnen und der Schwalbe hat ein paar Buden gemacht. Und nicht irgendwie, ich kann das immer heute nicht so verstehen. Ich habe da immer so das Problem, wenn da die Außen reinspringen und meinen, sie müssten was ganz Besonderes machen. Zuerst mal ist ja der Erfolg das Wichtigste. Und dann erst die Kunst. Wenn du natürlich wie ein Uwe Gensheimer beides vereinst.
So geil anzuschauen.
Wenn das Sinn macht, ist das super. Aber dass ich da jetzt angefangen hätte, einen Dreher und einen Heber zu probieren, um Gottes Willen.
Wäre nicht natürlich gewesen, quasi in deinem Spiel.
Wäre auch nicht erfolgreich gewesen.
Ja. Such dir in seiner Hochzeit einen Halbrechten aus, Steffen Weinhold oder Martin Schwalb?
Ja, Steffen Weinhold hat eine überragende Karriere gemacht und spielt ganz tollen Handball. Das ist so einer, der hat genau das, was ich nicht so hatte. Dieses Reingehen, dieses Eins gegen Eins, diese Erkennen der Lücken und so, das hatte ich nicht. Ich glaube, beide zusammen hätten einen super Spieler abgegeben, glaube ich. Ja, und Steffen Weinhold, möchte ich mich gar nicht mit ihm vergleichen. Also ich glaube, so beide Komponenten zusammen wäre super.
Warst du eher so der Fabi Wiede dann vielleicht, wenn man aktuell vergleicht?
Ja, richtig gut. Ja, genau. So, ich glaube, wenn ich dem Fabi ins Gesicht gucke, wir verstehen uns auch so sehr gut. ich brauche den Jungen nur anzugucken. Ich habe so das Gefühl, ich denke immer, ich weiß schon, was du denkst. So, cool. Wie er so hochspringt und wie er guckt und wie er seine Leute einsetzt und so. Das ist für mich logischer Handball, was er macht. Das ist das, was ich nachvollziehen kann, was ich auch, das wäre jetzt auch meine Position in Überzahl, oder das habe ich früher auch gemacht, in Überzahl die Entscheidung zu treffen, wo muss der Ball hin und so. Einfach diesen Überblick. Ja.
Siehst du, und den würde ich auch als begnadet bezeichnen.
Ja, hat auch manchmal einen Nagel im Kopf. Fabi, du mögst mir das verzeihen, das weißt du selber auch. Hat auch manchmal, ist halt mit Linkshändern sowieso ein bisschen komplizierter. aber genauso, das macht einfach Spaß.
Herrlich anzusehen.
Ja.
Lieber ein Handball-Legendenspiel oder eine gepflegte Runde Golf?
ganz ehrlich, lieber eine gepflegte Runde Golf mit Handballlegenden.
Okay.
Mit Handballlegenden, mit den Jungs, allen zusammen, schön einen ausgezockt. Ich muss kein Handball mehr spielen. Das ist bei mir, das lässt auch mein Körper nicht zu und das reizt mir an. Ich glaube, das sieht nur blöd aus, wenn ich da rumhumpel und da werde ich mir selber auch nicht gerecht. Das ist nicht mein Ansatz. Lieber mit den Jungs schön einen spielen und danach auf der Terrasse gemeinsam Bierchen erzählen, wie toll wir früher im Handball waren und was wir jetzt alles Tolles am Golfen können.
Ja, ich habe es neulich ja mal hautnah bei Sky miterleben dürfen, wie du mit Kretsche und Heiner zusammen, das hatte schon so einen Anflug. Ja, genau. Das ist schön, euch dann einfach mal zuzuhören. Ne? Genau. Möchte man gern Mäuschen spielen.
Ja, das macht Spaß.
Haben wir vorhin schon mal angeschnitten. Ich frage nochmal deutlich danach, weil es irgendwie eine Frage ist, die mich immer wieder fasziniert. Champions League-Titel oder Deutscher Meister? Was findest du größer?
Ja, rein als Sportler, wenn ich jetzt nur als Sportler rangehe, ist natürlich der Champions League-Sieg, weil das ist die ganz große Bühne an diesem einen Wochenende. Mhm. Aber die Deutsche Meisterschaft steht halt für uns deutschen Handballer über allem, weil es halt auch das ganze Jahr geht. Und wie du hast vorhin ja auch gesagt, jedes Spiel ist wichtig. Das kann das Sonntagsspiel in Balingen sein oder es ist das Heimspiel gegen Wetzlar oder wie jetzt die Flensburger 5 Minuten vor Schluss gehen sie gegen Ludwigshafen mit 3 hinten. Ja, na, es waren nicht 5, es waren 8 Minuten. Da geht sowas schief. Da stehst du da und sagst, wir können jetzt die deutsche Meisterschaft verlieren. Jetzt hier im Oktober, wenn wir dieses Spiel verlieren. Wirst du nie deutscher Meister, kannst du vergessen. Ja. Und das dann über ein Jahr lang konstant auf einem hohen Niveau zu halten und erfolgreich zu sein, da ist natürlich die deutsche Meisterschaft schon brutal wichtig.
Ja, eine perfekte Erklärung. Ja, und das war auch die letzte reguläre Frage sozusagen. Jetzt bleibt nur noch eine offen. Hast du einen Gast, den du uns empfehlen würdest? Das fragen wir hier immer jeden, wo du sagen würdest, den solltest du mal einladen und ausführlich mit ihm über Handball oder auch mit ihr über Handball reden.
Also da wird mir sofort Michael Roth einfallen, Scholle. Auch lange Jahre dabei, Trainer in Melsungen, hat auch aktuell was zu sagen, war ja bis letzte Saison dort noch Trainer. Ja. Ist ein guter Kerl, weiß genau, was Sache ist im Handball, kennt sich super aus, hat auch lustige Geschichten zu erzählen.
Der hat, glaube ich, auch so einen losgelösten Blick.
Genau, ne? Guckt auch so ein bisschen drüber, vielleicht sogar mit seinem Zwillingsbruder zusammen, mit Uli Roth, der auch mal Kapitän der deutschen Handballnationalmannschaft war, darf man nicht vergessen. Ja, jetzt noch mit Leutershausen, auch übrigens auch Berater von Uwe Gensheimer ist, mit dem viel zu tun hat, also kennt sich auch im Handball aus. Also die zwei würden mir da ad hoc einfallen als gute Gesprächspartner.
Super. Scheibe, du warst definitiv auch einer.
Ich bedanke mich. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Jetzt gehen wir noch ein Getränk.
Kümmern wir uns um die Football.
Jetzt kümmern wir uns um die Football-Fraktion.
Scheibe, tausend Dank.
Jo.
Hat echt Spaß gerne gemacht. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Abonniert das Zeug hier. Lasst uns gerne ein Like da. Lasst uns Kommentare da, was euch gefällt oder was nicht. Erzählt den Leuten, dass es diesen Podcast gibt. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.